Seid gegrüßt, werte Lords und Ladies, und lasset mich euch erzählen von der legendären Tafelrunde. Nein, nicht die Tafelrunde, an die ihr jetzt denkt. Unsere Tafelrunde befindet sich darunter, tief in den Eingeweiden, den Kakakomben Camelots. Vorbei an Küche und Kerker, tief hinab in das Reich der Kloake, wo sich unsere drei Donnerbalkenphilosophen des Nachts versammeln. Sie nennen es ein Tafeln. Lord Fredus von Hintern, Sir Richard, Brecher der Entleerten und Großmuff Tobit der Verstopfte. Diese drei schicken sich heute an, über den Mythos aller Mythen zu sprechen. Die Legende von König Artus. Welches Deads and Buffs hat Excalibur? Was wissen wir über Merlins unheilige Herkunft? Und mit wem maß sich Lancelot im Pimmelfechten? Macht es euch bequem, lauschet andächtig. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wir sitzen natürlich an einem runden Tisch in unserer Burg, in unserer Podcast-Burg hier in Hamburg-Barmbek. Ich begrüße zu meiner Rechten den Schlechter vom Niederrhein. In seiner freien Zeit arbeitet er als Videoeditor und kloppt sich mit den Sachsen. Sir Tobi!
Salve!
Der Verstopfte.
Nein, das heißt, seid gegrüßt, Mann.
Ich weiß, ja, Tobi der Verstopfte.
Also Tobi der Verstopfte. Tobi der Verstopfte.
Zu meiner Linken, er band die Seelen von Menschen auf Pergament, also Fotograf.
Oder Straßenzeichner.
Ja, und in seiner Freizeit verführt er Mägde vor dem Schloss. Sir Richard.
Hallo, mein Name ist Richard und ich spreche euch vor dem Studio an.
Ja.
Offensichtlich.
König Richard von Klötenschmerz, ne? Ja.
Mein Name ist Fred, denn irgendjemand muss ja hier in Camelot die Flure fegen. Irgendwer muss ja den ganzen Dreck, den die Ritter reinbringen, wegräumen.
Genau, das ist unser pestiger Prügelknabe.
Genau.
Ja, Moderator und Aussätziger. Fantastisch.
Ja, Leute, im Großherzogtum Barmbek.
Ein ungewöhnliches Intro heute. Vielen lieben Dank an den Wolfgang Riem, der uns dieses märchenhafte Intro eingesprochen hat, Schauspieler und Sprecher, zu dem Sir Richard uns den Kontakt aufgebaut hat. Ja.
Genau, Wolfgang ist ein Schauspieler, mit dem ich immer mal wieder Fotos mache. Ey, der eine oder andere hat ihn vielleicht mal gesehen, wenn er ihn googelt, der taucht immer mal wieder so in den gängigen deutschen Dingern auf. So Tatort und Notrufhafenkante, Stubbe und Pfefferkörner. Der ja. Wolfgang ist irgendwie überall.
Ja, fantastisch. Wolfgang Riem. Vielen Dank, Sir Riem.
Vielen Dank.
Jo.
Prost.
Genau. Prost.
Mensch, Tobi, gibst mir mal bitte den Holz, danke Richard, den Holz, jetzt nimmt sich Richard ihn, unseren Holzpimmelflaschenöffner. Prost.
Excalibur.
Damit machen wir unser Excalibur auf.
Ja. Mit Excalibur öffnen wir unser Excalibur.
Mit unserer besten Hopfenschale. Leute, nachdem in den letzten Kack- und Sachfolgen mit dem Pumuckl und mit der Dark Knight Diologie, unseren eigene Dark Knight Diologie, der Kopf gebrannt, die das Hirn geraucht hat, mit ganz viel so Film, Theorie, Wissenschaft und so weiter, haben wir heute mal wieder eine schöne Lagerfeuerfolge. Die wird vielleicht den einen oder anderen erinnern an unsere Folge über die nordische Mythologie oder über die alten Griechen. Wir steigen heute wieder in die Mythologie herab. Es wird eine Erzählfolge heute wieder. Und wir sprechen über eine Sagengestalt, die seit dem europäischen Mittelalter in literarischen Werken auftaucht. Eine der, wenn nicht sogar die wichtigste mythologische Figur der Briten, vielleicht sogar Nordeuropas, König Artus und die Ritter der Tafelrunde.
Ja.
We're Knights of the Round Table, we dance whenever we're able. Ja. König Artus und die Ritter der Tafelrunde, Leute, das ist unser Thema heute.
Ja, yeah,
Wunderbar.
Ja, yeah, nicht die Ritter der Kokosnuss, sondern die der runden Tafel. Yeah.
Ja, hey, aber das sind doch die gleichen.
Ja, ich sehe auch keinen Unterschied.
Ja. Das ist auch Arthus, Galahad, das volle Programm.
Arthus hat sicherlich auch gesagt, wie in diesem Film Ritter der Kokosnuss. Also, lass mal nicht nach Camelot gehen, das ist ein dummer Ort.
Oh ja, yeah, Leute. Wir werden die Geschichte für euch zusammenfassen, sprechen über die Sage, ein bisschen über historischen Background, werden später dann das auch noch mit unserer heutigen Popkultur vergleichen. Sir Toby.
Jo.
Kommt ein Extraterrestrischer, vielleicht aus Angeln oder Sachsen, oder vielleicht sogar ein Pikte.
Oder zum Angeln aus Sachsen.
Ein Bretone.
Kommt ein Extraterrestrischer, ein Alien auf die Erde.
Ein Invasor.
Kommt ein Invasor im Metallharnisch auf die in unsere Burg.
Wenn den jetzt noch einer von euch anmoderiert, dann baller ich euch eine.
Tobi, wie würdest du diesem Eindringling oder diesem Gast den King-Arthur-Mythos zusammenfassen oder erklären?
Der King-Arthur-Mythos ist der Rockstar unter den Sagengestalten Englands und handelt davon, wie ein theoretisch niemand es geschafft hat, König von England zu werden. Und das alles mit ganz viel Sex, Magie und Gewalt.
Und später auch CGI.
Laut Gary
Ritchie. Später auch CGI, genau.
Ja, Richard, wie immer die Frage an dich. Was sagen die der King-Arthur-Mythos, was sagen die Kritiker dazu? Ach,
die sind sich ein bisschen uneins. Irgendwie finden sie es altbacken und dann wieder so Sachen, die nochmal hochgeholt werden. Weißt du, so Jesus-Mythos und Heldengeschichten. Und das haben die Avengers besser gemacht. Und
Scheiße, stimmt, das hat ein bisschen was von den Avengers, ja, diese Tafelrunde.
Voll, Alter.
Nee, aber es ist eine der bekanntesten Sagen, es ist eine der bekanntesten von den vielen Sagen, die wir haben, eine der bekanntesten Sagen der gesamten westlichen Zivilisation eigentlich.
Ja. Ja.
Und die Übeltäter der Geschichte sind allbekannt, allgegenwärtig. Jeder kennt's, glaube ich.
Taucht auch doch immer irgendwo auf.
Genau. Also, und ist natürlich
gefühlt ist in jeder zweiten Serie von Netflix irgendwo ein Merlin.
Ja, und es ist einfach eine Steilvorlage für jede Art von Heldengeschichte auch irgendwo, König Arthus. So der Underdog, der ein Schwert aus dem Stein zieht und dann damit der OG im Dorf wird.
Ja, das ist wirklich jeder nicht mit angeborenen Fähigkeiten Superheld.
Ja.
So, ne? Irgendwer findet irgendwas.
Aber ich behaupte die Grundplotpoints, so Schwert aus dem Stein ziehen, der Zauberer Merlin, vielleicht auch noch sowas wie der Heilige Gral und so, auf das wir noch eingehen. Ja. Ich behaupte, so Grundplotpoints, die kennt jeder. Jeder. Aber was genau in dieser ganzen Story oder in dieser Sage passiert, ist für viele relativ nebulös. Weil das Thema in unserer Popkultur, die ursprüngliche King-Arthur-Saga, in den letzten Jahrzehnten eher unbeliebt war. Wo sind denn die ganzen King-Arthur-Filme? Wo sind die Serien, die sich damit beschäftigen?
Naja, also es gibt ja Serien und Filme, ne? Also es gab von Guy Ritchie King-Arthur, dann gab es von, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, mit Clive Owen und aus irgendwelchen Gründen Till Schweiger, diesen King-Arthur-Film 2004 oder so war der, glaube ich.
4, 5
so
in dem Dreh,
ja. Sowas. Dann gibt's ja hier Merlin, wie heißt das nochmal, Neue Abenteuer oder so.
Meinst diese Serie? Du die Serie mit Sam Neill, diese
beschissene? Nee. Oh, also da würde ich gleich noch zu sprechen kommen, weil den finde ich voll geil. Das ist ein Fernseh-Zweiteiler, keine Serie. Und den finde ich voll geil. Aber die diese Serie, wie heißt die? Neue Abenteuer von Merlin oder so ähnlich. Keine Ahnung, läuft seit ein paar Jahren, fand ich aber kacke. Dann gibt's bei Netflix so eine Serie aus der Sicht der Überbringerin des Schwertes zu Arthus. Also da haben sie das Ganze mal ein bisschen umgemünzt. Die fand ich aber auch richtig scheiße. Da war der Trailer super und die Serie war also wirklich katastrophal schlecht, finde ich. Und also das taucht schon auf.
Okay, ich ziehe mein Schwert zurück.
Disney hat sich den Stoff natürlich auch irgendwann angenommen mit Die Hexe und der Zauberer dann eher auf
den 60ern.
Auf Merlin und
ja, aber das ist ja alter Scheiß. Das ist alter Scheiß von heute aus betrachtet.
Ja, voll.
Ja.
Gut, also, für einen Stoff, der über 1000 Jahre alt ist, ist das jetzt nicht der alte Scheiß. Aber ja, also aus popkultureller Sicht ist es alt. Wie gesagt, Netflix, also gerade Netflix, deswegen betone ich diesen Namen die ganze Zeit, nimmt sich dem wohl aus irgendwelchen Gründen gerade an. Mhm. So. Warum, weiß ich nicht. Und bisher sind die Übersetzungen auch nicht so gut. Also zum Beispiel bei dieser, ich habe vergessen, wie diese Serie heißt, ist auch egal. Jedenfalls, das einzig Coole daran ist hier, dass der Skarsgård, Floki aus Vikings, dass der Merlin spielt. Das ist das einzig Coole an dieser Serie, weil das voll Bock macht, ihm dabei zuzugucken. Aber auch der ist da mit irgendwelchen aussätzigen Zombie-Königen dran und so, das ist so weirder Scheiß. Mhm. Und das macht überhaupt keinen Bock, weil das völlig, also total peinlich erzählt ist. Aber gut, geschenkt.
Leute, die Sage ist sehr alt. Die Sage ist mittlerweile schon rund 1500 Jahre alt. Und auch hier der Disclaimer, wie wir das bei mythologischen Themen immer machen. Es gibt unendlich viele Varianten und Formen. Und bei jedem Plotpoint gibt es irgendjemanden, der wahrscheinlich die Hand hebt und sagt, ah, das habe ich doch ganz anders gelesen und ganz anders gesehen. Also es gibt unglaublich viele Variationen dieser Story. Ja. Aber so die Grundgeschichte, die können wir versuchen, ja mal gemeinsam zusammenzufassen. Der Ort der Handlung, also stellt euch vor, als brennt so ein Lagerfeuer im Hintergrund. Wir sitzen alle in unseren Harnischen um den runden Tisch, trinken ein schönes schäumendes Biergetränk. Der Ort der Handlung.
Keine Hose an.
Keine Hose.
Ed Sheeran singt aus irgendwelchen Gründen einen Song.
Oh, eine Laute.
Okay, können wir den bitte auch vogelfrei erklären?
Eine Laute im Hintergrund. Ort der Handlung, Britannien. Ja, so ungefähr im 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Nachdem das Land einige Zeit unter der Kontrolle des Römischen Reichs stand, verliert das Römische Reich immer mehr an Macht und zieht sich von den britischen Inseln zurück. Das ist der Stein, der alles in Rollen bringt. Die Römer verschwinden, ziehen sich zurück. Die Macht, der Machteinfluss schwindet. Und das führt dazu, dass Britannien ohne starke Regierung zurückbleibt, also man könnte fast sagen Anarchie in gewisser Weise, und muss sich ganz alleine mit lauter so verstrittenen Stämmen gegen einfallende Barbarenstämme verteidigen. Also zu der Zeit fallen besonders die Sachsen, so ein Barbarenstamm in Anführungszeichen, aus dem Nordwesten Deutschlands, und die Pikten auf dem Gebiet des heutigen Schottlands, wollen nach Britannien und sich dieses Land naschen. Und ja, die Briten müssen jetzt ohne das Römische Reich ganz allein, komplett zerstritten, sich dieser Gefahr stellen.
Ja. Korrigier mich bitte, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass die Angelsachsen reingeholt wurden im Kampf gegen die Römer. Und dann nicht mehr verschwunden sind, sondern nach und nach ihre Leute immer mehr dazugeholt haben.
Sicher, dass es nicht die Pikten waren? Aber es kann sein, ja.
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Briten sich Hilfe von außerhalb geholt haben gegen die Römer. Und nachdem das Ganze dann durch war, die Hilfe aber nicht mehr verschwinden wollte.
Das waren halt die Gastarbeiter. Das waren halt die Gastarbeiter, die dann nach ein paar Jahrzehnten da zu Hause waren, natürlich, ja. Ja, und also es war eine Zeit der Ungewissheit und der Gefahr. Und aus dieser dunklen Zeit schwingt sich ein neuer Herrscher auf, und zwar der britische König Aurelius Aurelianus, auf den wir gar nicht genauer eingehen müssen. Er regiert gemeinsam mit seinem geheimnisvollen Berater Merlin, ein mysteriöser Druide bzw. Magier. Und dieser Merlin hat eine, also Merlin war wirklich von Anfang an dabei. Und Merlin hat eine Vision, die ihm in Drachengestalt ankündigt, dass der Herrscher Aurelius bald sterben wird und dass ein neuer König dessen Nachfolge antreten wird, der einen mächtigen Sohn gebären wird. Dieser neue Herrscher ist Uther Pendragon, also das Drachenhaupt. Pendragon kann man mit Drachenhaupt übersetzen. Und so die Weissagung Merlins, dieser Uther Pendragon wird einen mächtigen Sohn zeugen.
Auf zu reden, wo ist Uther?
Der Uther. Ja. Und dieser König Uther Pendragon verliebt sich dann in die Frau des Herzogs von Cornwall. Und deswegen zieht er sogar mit dem in den Krieg und er macht sogar einen klassischen Zeus-Move. Merlin verzaubert den Uther, sodass Uther aussieht wie der Herzog von Cornwall, damit er unbemerkt diese Frau vögeln kann.
Ja, das wird nicht das letzte Mal sein, dass das passiert in dieser Geschichte.
Ja, der Herzog.
Man muss dazu sagen, es ist eine Geschichte von Männern über Männer für Männer.
Genau. Definitiv.
Das ist der volle Möhre.
Ja. Der Herzog verliert den Krieg, stirbt. Uther heiratet diese Frau, die er unrechtmäßig beschlafen hat, und sie schenkt ihm dann einen kleinen Sohn, den kleinen Arthur. Oder auch Artus, wie wir hier in Deutschland oft sagen.
Nein, Arthur. Ihr denkt jetzt genauso wie ich an Jerry Stiller bei King of Queens, der.
Genau, der.
Genau der.
Dieser verschrobene alte Sack.
Limonen-Eis.
England!
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Dann kommt ein Plotpoint, der ganz wichtig für die Story ist und den wir bis heute in Stories sehen. So der Zögling, der Nachkomme, der mächtige Nachkomme wird erstmal versteckt. Merlin nimmt den kleinen Artus in seine Obhut und bringt ihn zum Ritter Ektor, bei dem er aufwächst. Das sehen wir übrigens in diesem alten Disney-Film, Die Hexe und der Zauberer. Also niemand weiß, dass Artus der rechtmäßige Herrscher Britanniens ist. Und er wächst bei diesem kleinen Ritter auf dessen Burg auf als sein Ziehsohn. Ja. So dieses typische, lern erstmal das Leben kennen, Motiv, bevor du König wirst. Ne?
Ja, was wir in der griechischen Mythologie ja auch voll oft haben. Ne? Mhm. Also mit Zeus selbst, dann Apollo, Paris und so weiter. Also das kommt ja auch immer wieder vor. Ja. Mhm. Das ist echt so ein mega gängiges Motiv.
Dass der Säugling lerne erstmal Bescheidenheit, um gut regieren zu können, ja.
Und der Säugling, der erstmal versteckt wird.
Genau.
Ja.
Uther Carey, Uther Carey, Uther Carey.
Als Uther.
Als, ich hatte richtig Bock, ey.
Als Uther. Also Uther Pendragon, der Dad von Artus, als Uther stirbt, gibt es mal wieder Beef mit den Sachsen und den Pikten, also den Deutschen und den Schotten. Und es brechen wieder alte Feindseligkeiten unter den britischen Kleinkönigen aus. Das Land ist mal wieder komplett zerstritten. Jeder hasst jeden, wir sind weit davon entfernt, irgendwie ein starkes Volk zu stellen.
Aber dann kam Arthas, von Uther trainiert, um den Frozen Throne. Ich muss immer an Warcraft denken, wenn ich Uther höre. Das ist so krass.
Und also, ich versuche auch ganz stark, das alles auszublenden die ganze Zeit.
Und dann macht Merlin einen Move, der, wenn man mal drüber nachdenkt, etwas merkwürdig daherkommt, weil Merlin ja eigentlich weiß, dass es Arthas schon gibt.
Ja, und Illidan, nein.
Merlin craftet mit Hilfe seiner Magie einen mächtigen Gegenstand, ein Schwert, mit dem Namen Caliburn. In manchen Stories ist das jetzt auch schon Excalibur, aber in den ursprünglichen Stories ist es erstmal Caliburn, so ein Vorgänger von Excalibur. Mm. Und er steckt Caliburn in einen Stein, in manchen Geschichten ist es auch ein Amboss, sodass der feststeckt und nicht mehr rausgenommen werden kann. Und Merlin schreibt auf den Griff dieses Schwertes folgenden Satz. Wer dieses Schwert aus dem Stein zu ziehen vermag, ist der rechtmäßige König Britanniens. Ja,
und das ist schon ein bisschen episch, ne?
Voll.
Ja. Das ist schon geil.
Ja,
das ist schon geil.
Merlin ist auch so ein Typ, der steckt den USB-Stick beim ersten Mal richtig rein.
Merlin weiß halt, Merlin hat halt Ahnung von Dramatik. Merlin, ja, weiß, ja, ey, ja. Merlin weiß wahrscheinlich, Merlin könnte einfach revealen, dass Artus der rechtmäßige Körner ist. König. Aber er will halt eine Show. Merlin will eine Show.
Ja, aber er weiß auch, dass es funktioniert.
Ja, er ist wie Batman, was das angeht. Er weiß um Täuschung und Dramatik.
Theatralik.
Täuschung und Theatralik.
Ja, weil der Effekt ist halt viel geiler, als wenn so ein komischer alter Sack da auftaucht und sagt, ey, der Boy hier, das ist euer König. So, hier ist seine Geburtsurkunde, geil. Aber wenn er sich da hinstellt, unter tausenden von Jungs, die versuchen, dieses Schwert rauszuziehen, und er zieht es raus, das ist schon episch.
Ja, na, vor allen Dingen ist das halt auch wirklich dieser Zusammenschlusscharakter, ne? Halt einfach eine Prophezeiung vorauszustellen, dass, wenn das eintritt, dann wird's geil, Leute. Und wenn das dann wirklich eintritt, die Leute auch schlagartig ey, es ist passiert. Jetzt ist Hoffnung angesagt.
Dass das halt voll der Betrug ist, so, ne? Weil er weiß, wer das kann, ist schon krass.
Und dann ist es tatsächlich, es hat mich überrascht, genau wie in dem Disney-Film, Die Hexe und der Zauberer, Artus ist inzwischen knappe bei seinem Ziehvater Ektor und die sind da in der Nähe von diesem Stein mit dem Schwert für ein Turnier. So, und natürlich kommen hunderte Männer aus dem ganzen Reich, um dieses Schwert da rauszuziehen. Keiner schafft es, selbst die stärksten und muskulösesten und ehrenvollsten Männer und Ritter scheitern da dran. Und der Ektor, der Ziehvater vom Artus, vermisst sein Schwert und sagt zu Artus, hol mir mal bitte ein neues. Artus läuft los und sieht dieses Schwert im Stein und zieht es ohne Mühe heraus. So, in den Filmen und Stories kommt dann immer so Licht von oben und man hört eine Frauenstimme.
Oder du bist Charlie Hunnam und kippst dann um.
Ja. Und Artus zieht das Schwert, Caliburn, aus dem Stein. Merlin erscheint und verkündet Artus wahre Abstammung. Das hier ist der rechtmäßige, in Anführungszeichen, Sohn von Uther Pendragon. Das ist Artus und er wird tatsächlich gekrönt zum Hochkönig der Briten.
Ja, das ist ja da so 15, ne?
Ja, so ein Jugendlicher halt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das so genau definiert wird.
Ist zu der Zeit ist er in den hohen Jahren da schon.
Also mit 12, seine Midlife-Crisis. Oh, ja.
Ich bin 17, ich hab das Ding hier fast hinter mir.
Ja. Fast durchgezockt. So, jetzt erfinden wir gleich mal Penicillin, komm.
Ach, frühe Sterblichkeit im Mittelalter, herrlich.
Ja. Ich würde so gerne in der Burg leben. Kein Klopapier.
We dance around the table.
Ja, soweit so episch. Artus heiratet die Prinzessin Guinevere, vermutlich aus Wales. Guinevere, eine der schönsten Frauen der damaligen Zeit. Der Name Jennifer kommt übrigens von Guinevere. Und zwar gegen den Rat Merlins. Merlin rät ihm davon ab, Guinevere zu heiraten. Ich weiß gar nicht, warum, den
Merlin,
Wortlaut.
Merlin hat so einen berechtigten Zweifel an Frauen. Also generell.
Und in dem Fall hat er ja auch recht. Ja, ne? Also diese ganze Nummer.
Komm noch.
Das hat ja einen Grund.
Also Merlin warnt ihn nicht ohne Grund, weil Merlin hat da auch so seine Erfahrung mit.
Es ist so ein, um einen so ein Popkultur-Ding vorwegzugreifen, es ist so ein bisschen wie Yoda, der Anakin davor warnt, eine Liebesbeziehung einzugehen.
Ja.
Daran erinnert mich das gerade auch spontan.
Ja, mega. Ja.
Oder Mr. Miyagi, der eben sagt, du sollst dich auf der Training konzentrieren.
Genau. Oder wie jeder Mentor immer.
Ja, ganz genau.
Genau. Artus musste erstmal den Zaun von Camelot streichen, um Karate zu lernen.
Genau. Nachdem er dann mit so viel Pferdedung den Planwagen des Königs poliert hatte, war er bereit fürs königliche Kampfturnier in England.
Auftragen, polieren. Mensch, Merlin, wann lerne ich endlich mal Karate?
Oh, großartig. Ja. Ich sehe ihn da so irgendwo auf der Isle of Man auf so einem Pfosten stehen bei richtigem Scheißwetter. Genau. Ja. Merlin, das ist scheiße.
Musst du Steine tragen für Stonehenge?
Ja, als Hochzeitsgeschenk.
Hochheben, runterlassen, hochheben.
Guinevere bringt als Hochzeitsgeschenk ein besonderes Möbelstück mit, ein runder Holztisch, der gigantisch sein musste. Ich weiß nicht, wie die das dahin transportiert haben. Ja,
du redest von der Tafelrunde, ne? Kurzer Einwurf, also deswegen, so je nach Quelle, je nach Erzählung saßen da 12 Leute oder bis zu 1600. Also dieser Tisch variiert etwas in der Geschichte. Okay.
Ja, das ist so wie Odins Pferd Sleipnir, das je nach Quellen 6 bis 600 Beine hatte. Ja,
genau. Ich glaube, das ist vielleicht einfach so eine Bezeichnung von Ländern, die vielleicht auch miteinander gearbeitet haben, wie man auch zum Beispiel von Deutschland, Österreich und der Schweiz ja von der Dachregion spricht oder sowas, weißt du?
Ja,
aber das war die Tafelrunde, weil da ungefähr so ein runder Kreis an Stämmen oder so halt an irgendeinem Gremium beteiligt waren.
Ja, die Idee war ja von Artus hier mit dem runden Tisch, dass das ist dadurch kein, aber das passt trotzdem, kein Streit um den besten Platz gab, sondern alle sitzen gleich weit voneinander entfernt.
Ja.
Ja. Aber 1600 Mann an einen verfickten Tisch, Alter. Oh,
das ist so also, Guinevere bringt dieses Möbelstück dann den Tisch mit, der das Herzstück einer neuen Burg wird, die Artus sich bauen lässt.
Camelot.
Mit scheiß Fernsehempfang.
Ja, bei Ritter der Kokos, ja. Ne? Camelot.
Das neue Modell.
Was, Richard, was sagt er im Original? Let's not go there, it's a silly place.
Nein, let's not go there, it's a silly place. Das ist total schön weggeredet.
Ah, fantastisch. Ja, Camelot, die neue Burg, die sich Arthur bauen lässt. Kurz zu dem Schwert. Als kleiner Einwurf, in den meisten alten Stories, so wie ich das verstanden habe, ist es erst Caliburn, das er aus dem Stein zieht und später wird dann in einer Schlacht Caliburn zerbrochen und dann bekommt Arthur von der Herrin des Sees so eine Art Nymphe oder eine Fee aus dem See, bekommt er sein neues Schwert Excalibur.
Aragorn und Herr der Ringe lässt grüßen.
Okay. Genau. Aber in vielen modernen, in den modernen Stories ist es ja tatsächlich häufig so, dass er gleich Excalibur aus dem Stein zieht.
Übrigens, wie das, wie Excalibur, guck mal, ist ein Schwert, wie Caliburn zerstört wird, da gibt's auch zwei Versionen. Ne? Einmal in einer Schlacht gegen irgendeinen König oder im Zweikampf gegen Lancelot. Aber da komme ich gleich nochmal zu.
Ich wusste ehrlich gesagt,
diese Lancelot-Story ist tatsächlich viel geiler, als ich dachte, weil in all diesen Filmen und Serien ist der immer irgend so ein Typ daneben.
Ja.
Aber im Mittelalter gab es so viele Bücher über diesen Typen, das ist mega spannend.
Kommen wir doch dazu, ne, oder?
Ja, da kommen wir gleich zu.
Ich finde das mega interessant gerade, weil ich muss sagen, bis auf der Typ zieht den Stein aus dem Schwert, andersrum, das Schwert aus dem Stein und ist dann König und Merlin und bla und Gedöns, also diese Eckpunkte, die du halt erwähnt hast, kann ich die Vorgeschichte soweit auch nicht. Ich bin gerade total erstaunt davon, dass Disney sich sehr nah mal an was orientiert hat.
Ja, ja, ja. Ja, und Artus schafft es dann als neuer König, die einfallenden fremden Stämme zu besiegen. In manchen Stories ist da von 12 großen Schlachten die Rede. Das ist übrigens der Kern der Geschichte. Also in den ganz, ganz frühen Stories, in so die allererste Story, wo ich nachher noch drauf einging, wurde von einem Mönch geschrieben im 8. Jahrhundert. In der allerersten Variante ist der Kern der Geschichte, sind diese 12 Schlachten, die Artus schlägt gegen diese fremden Stämme. Und alles andere drumherum wurde später dazu gedichtet. Mhm. Ja?
Entschuldige, dass ich gerade lachen muss, aber du hast einen Versprecher, den ich voll geil fand. Fred hat gerade den Futur 4 erfunden. Und die ganzen Sachen drumherum, auf die ich später noch einging. So, weißt du, das ist so weit in der Zukunft, dass es schon passiert ist. Oh, ja. Entschuldige, aber ich muss nicht daran denken. Ja, genau, awesome, hier, Jan-Philipp Zimny.
Ich hab auch zur Zeit in den letzten Kack- und Sachgeschichten echt sehr viele Versprecher, so, ich werde langsam alt, glaube ich.
Nee, alles gut, aber das war jetzt gerade sehr, sehr lustig. Auf das ich später noch einging, Alter.
Ja, und Arthur? Wir sollten auf das runterholen während der Aufnahme verzichten. Fred ist nicht mehr konzentriert.
Ich mörtel mir hier immer einen, ich baue Camelot.
Das ist Pumuckl, der unten an seinem Sack spielt.
Ja. Ja, Sir Camelot. Also,
ja. Oh Mann, ey.
Also
ich nehm dir mal deinen Deckel ab.
Nachdem es Arthur geschafft hat, die einfallenden Stämme zurückzudrängen, schafft er, man kann es nicht anders ausdrücken, ein mittelalterliches Utopia. Also da sind wir jetzt schon fast im Fantasy-Bereich. Das Land ist geeint unter einem gerechten, wohlmeinenden und fähigen Herrscher. Glanzvolle Turniere werden abgehalten, aber natürlich nur zur Unterhaltung des Volkes. Artus schart die besten und ehrenvollsten Kämpfer des Landes um sich und die Ritter der Tafelrunde, und die ziehen dann in die Landen aus, um die Schwachen zu beschützen, die Ungerechten zu bestrafen, verschiedene Quests zu absolvieren, Monster und teilweise auch Drachen zu erschlagen. Und treffen sich regelmäßig dann mit Artus an dem runden Tisch. Und schon bald nannten sie sich, wie schon gesagt, die Ritter der Tafelrunde.
Ja. Lappen, die hätten auch einfach einen Hexer bezahlen können.
Ja.
Ja, sie auch haben, hier, die Storys decken sich teilweise.
Ja, sie haben keine Coin zu ihrem Witcher getost, sondern sie haben die Quests selber erledigt. Die bekanntesten dieser Ritter kennen sicherlich viele, Lancelot und Gawain, es gab aber noch viele andere wie Parsival, Ewain, Galahad, Eric und viel mehr. In manchen Stories ist es nur so eine Band of Five, in anderen Stories ist es so eine ganze Turnhalle voll mit Rittern.
Oder 1600.
Oder 1600.
Die Dings geil, so Parsival, Galahad. Ey, und welche neuen Turtles werden wir heute noch kennenlernen?
Also ohne Scheiß, ne, das hat wirklich Avengers-Charakter, ne? Also voll. Hier mit Gawain hast du ja schon erwähnt. Aber zum Beispiel auch so, die haben auch ihren eigenen Thor, so ihren völlig übertriebenen, oder Captain Marvel, so völlig übertriebene Charaktere, wie Cain Fabkunir. So ein walisischer, oder Kaie heißt er auf Deutsch, so ein walisischer Charakter, der konnte alles. Komme ich nachher nochmal zu. Also die haben auch wirklich so richtig übertriebene Fantasy-Charaktere da drin gehabt.
Geil.
Die so richtigen Torscheiß abgezogen haben. Lancelot übrigens auch. Zu Beginn der Geschichte ist Lancelot 3 Jahre alt.
Das ist
kommen
so
wir nachher zu.
Ja, komme ich nachher zu. Das ist so richtig, weißt du, so, ne? Wer Winning Team joint, der wird gekickt. Und wer nochmal rejoint, der wird gebannt.
Das ist also wirklich übel, ey. Die haben so diverse Questreihen dann gemacht, von denen viele tatsächlich heute gar nicht mehr bekannt sind. Die berühmteste davon ist die Suche nach dem Heiligen Gral. So ein Artefakt, so ein Becher, also wir kennen es aus Indiana Jones 3, so ein Becher vom von Jesus Abendmahl, vom letzten Abendmahl. Und wenn man den bekommt, wird man praktisch unsterblich. Also man altert nicht mehr und lebt ewig und wird nicht mehr krank.
Und wenn wir dem Da Vinci Code glauben dürfen, waren sie nur auf der Suche nach ordentlich Muschi.
Was? Wie
in Sakrileg ist der heilige Gral der weibliche Schoß.
Oh, stimmt. Ja, ja. Stimmt.
Scheiße. Oh, Junge, ey, Alter. Hat er da seinen Männerhaarem, die sich ganz da drüber unter. Wir bumsen mal heute. Das war nix im Dorfeinfall.
Dina, dann ist der heilige Gral.
Ich nehm die mit in meine Gemächer. Merlin, mach mal einen Zauber, ey, ganze Nacht.
Ja, aber dann.
Aber das ist so die Mainquest, ne?
Genau. Und nachdem Merlin und seine Ritter der Tafelrunde dann so ein geiles Midgame hatten, kommt leider das dicke Ende. Die Mutter aller Endgegner, das Römische Reich, taucht wieder auf und fordert Tributzahlungen. So von wegen, hey Arthur, du hast da einen ganz geilen Club am Start, aber es gibt uns noch das Römische Reich. Wir wollen ein Stück ab vom Kuchen, von deiner Tafelrunde. Wir wollen Tributzahlungen. So erinnert mich an Civilization. Wenn Gandhi mit seinen Atombomben kommt und sagt, ey, gib mal Kohle, Junge. So.
Das Geilste an dem Game, ey. Gandhi zocken ist der Hammer.
Ja, Arthur und seine Mannen lassen das natürlich das nicht gefallen. Sie ziehen in die Schlacht und ziehen tatsächlich Richtung Süden, Richtung Gallien, um gegen das Römische Reich zu kämpfen. Arthur ernennt seinen Neffen Mordred. In manchen Stories ist es auch sein Bastardsohn. Arthur ernennt Mordred zu seinem Stellvertreter, während er weg ist. Mordred ist in den meisten Geschichten einer der, wenn nicht sogar der zentrale Bösewicht.
Ja. Übrigens auch bei Stephen Kings Der Turm. Ja. Der dunkle Turm.
In manchen Stories ist Mordred sein fieser Neffe. In manchen Stories ist Mordred sein Inzestsohn, den er mit seiner Schwester,
Halbschwester
Morgan Le Fay gezeugt hat. Morgan Le Fay, über die wir bestimmt auch noch sprechen, ist so der zweite große Antagonist in der Story.
Oder der Hauptantagonist in diesem Sam Neill-Film, den ich voll geil finde. Das ist halt die verrückte Alte, die immer so komisch sich so merkwürdig schnell
Alter, bewegt. Der lief nachts immer auf RTL 2 und ich war entweder...
Ich fand den auch geil. Ich hab den als Kind geliebt. Ich hab den immer geguckt, wenn der kam. Ich fand den so fett.
Ich hab den nur einmal gesehen und da war ich zu jung, um den wirklich zu verstehen. Ja. Also, okay.
Habe ich vielleicht was verpasst? Fand den saugeil. Ich glaube, ich habe versucht, den nochmal zu gucken irgendwo. Den gibt's aber nicht, außer bei YouTube auf Englisch, in Gespiegelt und so ein Scheiß. Ja. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, das war gut, dass ich den nicht nochmal gesehen habe. Ja. Ich halte den jetzt in guter Erinnerung und gut.
Das ist so wie der Graf von Monte Cristo mit Gérard Depardieu.
Ja.
Behalt ihn in Erinnerung, guck ihn nicht nochmal an.
Ja. Dragonheart ist auch richtig krass. Den Fehler habe ich gemacht, mir Dragonheart, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, mir Dragonheart nochmal anzugucken. Gott, der Film hätte in den 90ern bleiben sollen.
Ja.
Aber in den 90ern war der fett.
Der ist auch, den muss man sich nochmal angucken, wenn man nochmal 12 sein darf.
Ja. Also während Arthur mit seiner Quest-Party, mit seinen Leuten in Gallien gegen das Römische Reich kämpft, herrscht Mordred in Stellvertretung über das Britische Reich und Mordred hat etwas zu viel Freude an seiner neu gewonnenen Macht und stachelt die kleinen Herrscher Britanniens gegen Arthur auf und nimmt je nach Story auch die Königin gefangen, / auch manchmal zur Frau. Also Mordred sagt jetzt, Alter, das Reich gehört jetzt mir. Scheiß auf Arthur, der ist weg. Ich bin jetzt der neue König Britanniens. Ja. In einigen Versionen ist es auch so, dass Mordred aufdeckt, dass Lancelot und Guinevere Liebe gemacht haben. Ja, und die beiden müssen dann flüchten.
Ja.
Das ist tatsächlich nicht Teil des Ursprungsmythos, wenn es den überhaupt gibt. Das wurde erst später dazu gedichtet. Das ist ja zum Beispiel in dem Sean Connery-Film Der erste Ritter so zentraler Handlungspunkt. Dieses Liebesdreieck zwischen Arthur, seinem Ritter Lancelot und seiner Prinzessin Guinevere.
Ja. Also das ist dieser Lancelot-Mythos, so ich sag mal, der Kern des Lancelot-Mythos ist so ungefähr von 1100. So, da ging das los. Da haben dann vor allem Franzosen haben einen Haufen Geschichten über diesen Typen geschrieben.
Ja.
Und da gibt's dann so 2-3 zentrale Bücher, wo das alles irgendwie drin zusammengefasst ist. Und da ist das halt eben auch so, diese Guinevere-Geschichte ist total weird, dass Artus das nicht gemerkt hat, weil laut der Lancelot-Geschichte treiben die seit Jahrzehnten.
Das kommt
also, hat er einfach nicht gerallt.
Ich wundere mich gerade, ob die Figur Casanova auf dem vielleicht auch irgendwie aufgebaut ist, aber muss ich mal nachgucken.
Ja aber dieses Lancelot-Guinevere-Artus-Dreieck ist so ein romantisches Ding, das erst später hinzugedichtet wurde, tatsächlich. Ja. Ja, Arthur kehrt zurück und es kommt zur finalen Schlacht. Briten gegen Briten. Also Arthur mit seinen Rittern gegen die Leute, die Mordred aufstacheln konnte. Also der Bruderkampf. Brite gegen Brite kämpft in der finalen Schlacht. Mordred wird getötet. Viele von Arthurs Rittern fallen auch. Arthurs selbst wird auch schwer verletzt. Also es ist dieser typische Clash, den wir heute auch kennen, wo am Ende eigentlich fast alle tot sind. So, alle sind irgendwie tot oder schwer verwundet.
Gladiator
zum Beispiel. Ja.
Kampf der Bastarde
bei Game of Thrones.
Ja, aber da überlebt Jon Snow,
ja.
Ja. Also Mordred verletzt Arthus, ja. Arthus ja. Oder Arthur, ja, tödlich. Also das ist wirklich wie bei Gladiator so. Also er bringt ihn um, aber Arthus überlebt die Wunden.
Ja, aber der Battle of the Bastards bei Game of Thrones war ja auch so Nordmänner gegen Nordmänner. Ja, genau. Ja, ne? Also der Bruderkampf. Ja. Ja. Ne? Ja, Arthus selbst wird schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt im Kampf. Und dann zur geheimnisvollen Insel Avalon gebracht, wo so Heilerinnen leben, so wohlmeinende Zauberinnen, / Hexen, die ihn dort heilen. Und dort ist er noch heute, dort lebt er noch heute bei diesen Heilerinnen. Und wenn die Briten ihn irgendwann wieder brauchen, dann wird er zurückkehren und Großbritannien wieder an die Spitze bringen, make Britain great again.
Wäre das jetzt nicht längst Zeit gewesen, so mit Brexit, Schottland will raus, Irland will raus.
Excalibur.
Vorher Wales, die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, halt irgendwie so in Irland. Ja, irgendwo.
Ähnliche Situation wie damals.
Ähnliche Situation, ja. Du hättest mal irgendwann, vielleicht geht's dem da echt gut.
Excalibur. Excalibur wurde wieder in den See geworfen zur Herrin vom See, wo die Herrin des Sees über dieses Schwert wacht. Und wenn Arthur dann zurückkommt, geht er bestimmt wieder in diesen Tümpel und holt das Schwert da wieder raus.
Auch eine mega kitschige, geile Szene. Daran erinnere ich mich jetzt gerade bei diesem Merlin-Film mit Sam Neill, wo er dann da steht und dieses "Du hast mich betrogen!" wo er die Dame vom See anbrüllt. So, "Du hast mich betrogen!" und
wirft das Schwert. Du redest mit mir, als würde ich die Szene kennen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß, du bist genauso begeisterbar wie ich für so einen Scheiß. Wer dann da steht in seinem geilen Merlin-Mantel. "Du hast mich betrogen!" und schmeißt das Schwert zurück.
Großartig.
Geil.
Ja. Ja, und das...
Was für ein Kitsch.
Also das ist sie, das ist so der Kern der Arthus-Sage.
Ja. Ja. Voll geil
das
eigentlich.
Das ist doch eigentlich so eine geile Story, oder?
Auf einem Ende halt auch irgendwie ja sehr, sehr jesuesk.
Jesuesk. So der Messias.
Ja, so ja. Er ist schwer verwundet, keiner sieht ihn sterben. Ja, er kommt aber wieder, glaub mal Keule, immer wenn das Land richtig in Not ist. Geil. Richtig geil.
Fett, oder?
Ja, das kein Wunder, dass Leute da irgendwie Heldenlieder über ihn singen. Und er lässt sich genau so wenig in seinem eigenen Land blicken, dass er selber zur Legende wird. Ist schon clever, Marketing.
Du meinst seit seinem Tod? Was ein Arsch. Was ein Arsch, ey. So, also, Arthus, seine verreckt bist, lässt du uns haben hier ganz schön im Stich, ey.
Ja.
Er ist ja nicht tot, er lebt auf Avalon. Avalon ist auch je nach Story entweder eine geheimnisvolle Zauberinsel oder auch einfach irgendein schöner Ort auf dem Festland.
Ja.
Ja. Irre.
Cool.
Kommen wir zur Side-Story, würde ich sagen. Ich schwenke jetzt mal rüber zu Lancelot, weil das so schön in die Gesamtstory passt, bevor wir zu Merlin kommen. Also ich dränge mich jetzt mal vor.
Nee, alles gut. Merlin hat wirklich Anstehbedarf, was das angeht.
Lancelot. Was wir über Lancelot wissen, Lancelot ist so der beste Kumpel von Arthus und sein strahlender Ritter. Was steckt hinter diesem Typen? Kommen wir mal kurz zur Optik. Er wird immer beschrieben als wirklich hot as fuck. Also der ist wirklich also Chris Hemsworth des Mittelalters.
Er ist halt
echt krass.
Er ist halt Richard Gere in dem John Connery Film.
Ja, ihr müsst doch mal die Liste von Schauspielern angucken, von dem Lancelot immer gespielt wird. Die sind alle heiß. Also auch in den 50ern.
Gut, dann da können wir eine ganze Podcast-Folge drauf verwenden. Wann bitte war Richard Gere heiß? Aber
das ist ein anderes Thema.
Das war mal anders.
cool bei dem finde ich aber und spannend. Er ist halt wirklich so, er wird beschrieben so, er ist freundlich, gutmütig, heldenhaft. Seine Augen strahlen voller Freude. So wird er halt beschrieben. Er hat auffällig weibliche Hände und weibliche Gesichts- und Nackenzüge. Aus irgendwelchen Gründen war der Nacken da wichtig. Also er ist so ein...
Kann aber auch richtig reinballern. Also er ist so ein Anime-Charakter.
Das geht sogar noch weiter. Ich zitiere das jetzt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, so freundlich, gutmütig, heldenhaft, voller Freude, / brutaler Rage-Mode. Denn ich zitiere jetzt mal. Aus einem französischen Buch aus dem Mittelalter. Ich habe mir leider vergessen aufzuschreiben, welches das war. Er schnaubte wie ein wütendes Pferd und krampfte und knirschte mit den Zähnen und es schien, dass sein Atem, der aus seinem Mund kam, ganz rot war. Dann schnaubte er wie eine Schlachttrompete und was immer zwischen seinen Zähnen war oder er in seinen Händen griff, würde er in Stücke reißen. Und das hat er ständig gemacht.
Das erinnert mich ein bisschen an Achilles aus der griechischen Mythologie. Brad Pitt, der in so einen Rage-Mode, in so einen Berserker-Mode geht.
Und das Ding bei Lancelot ist, da kommen wir nachher nochmal im Detail ein bisschen zu, der verliert ständig seinen Verstand. Also nicht nur, wenn er kämpft, dann kommt er halt diesen Rage-Mode und zerschlachtet wirklich alles, was ihm vor das Schwert kommt. Das ist richtig krass. Und aber der hat einen ganz krassen Hang zum Wahnsinn und zum Suizidalen. What? Immer wenn er irgendwelche schlechten Nachrichten hört, die mit irgendeiner Liebsten zu tun haben, das sind in dem Fall ist es dieser Gawain, also der Neffe von Arthus, der nachher auch den Heiligen Gral findet.
Du meinst Gawain?
Oder Gawain, genau.
Wie auch immer man ihn aussprechen mag.
Dann Genevieve halt und oder Arthus. Wenn er von einem von den dreien hört, dass er tot ist, es kann echt nur ein Gerücht sein, reicht schon, versucht er sich umzubringen.
Er ist so halt ungefähr ein Stürmer und Dränger.
Ja, also Alter, er ist wirklich ein ziemlich labiler Charakter.
Meine Telefonrechnung war zu hoch. Ich nehme mir selbst das Leben hier auf dem Schlachtfeld.
Genau so ist er drauf. Also völlig theatralisch, dieser Typ.
Ich sagen,
völlig drüber.
Bisschen, so eine richtige Diva.
Bisschen Drama.
Ja, voll.
Ja, Drama Baby.
Und das Ding ist, seine Anfänge sind, also sein Vater war ein König, der wurde als Galahad geboren, also nicht als Lancelot, sondern als Galahad, so heißt später auch sein Sohn dann, derjenige, der den
Heiligen Gral findet. Ach so, ich dachte gerade, das wäre das Haus Galahad quasi.
Galahad
war sein Name.
Sein Name, genau.
Kurzer Einwurf, ich hoffe, ich nehme dir nichts weg. Galahad war der Ritter der Tafelrunde, der immer der reinste war.
Genau.
Und der erste und einzige, der es schaffte, den Heiligen Gral dann zu finden.
Genau, also das spielt tatsächlich auch in der logischer Weise, weil das der Sohn von Lancelot ist, eine Rolle in der Geschichte von Lancelot. Also er hieß ursprünglich selber Galahad, war der König, war der Sohn des Königs Ben von Benwick und Elaine von irgendwas. Und weil die spielt keine große Rolle in der Geschichte, wie grundsätzlich in solchen Geschichten. Und dessen Haus wird überrannt von einem gewissen Claudas. Dieser König Claudas, der spielt auch in der Artus-Geschichte eine Rolle, weil das war so der erste große Krieg, den er geführt hat gegen diesen König Claudas. Und die mussten halt dann fliehen, also Lancelot und seine Eltern oder zu dem Zeitpunkt auch Galahad und seine Eltern. Und während Elaine, also die Mutter, sich um seinen sterbenden Vater kümmert, kam die Dame vom See, diese Fee, und entführte ihn als Säugling. Oder nahm ihn mit. Der Vater ist gestorben, die Mutter ist dann ins Kloster, war völlig fertig. Und er ist dann halt eben auf so einer geheimnisvollen Insel im See, je nach Quelle eben ist das schon Avalon, großgezogen worden. Und zwar 3 Jahre. Der ist in der realen Zeit 3 Jahre alt gewesen. Mhm. In dieser Zeit auf dieser Insel war er dann 15, als er davon runterkam. Also er ist einfach deutlich schneller gealtert.
Avalon ist eine Raumzeitanomalie. Ja.
Und
so also, mag ich meine Geschichten.
Ja, ich auch. Ich finde das voll geil.
Ja, ich finde das so fett.
Und da ist er halt eben, wie gesagt, erzogen worden von dieser Fee, also von der Dame vom See. Die hat ihn großgezogen, die hat ihm alles gelehrt. Und er ist dann halt zurück in die Realität, nach Camelot. Also Camelot gab es dann schon. Erst dahin als, also inkognito dahin als der Weiße Ritter. Also er ist in schneeweißer Rüstung da aufgetaucht, hat da Turniere gewonnen und so weiter. War einfach ein geiler Typ, sah halt aus wie eine Eins. Und niemand wusste aber, wer das ist. Und wollte halt zum Ritter geschlagen werden. Weil er hat gesagt, die Dame vom See sagt, ihrer Gnaden werde ich zum Ritter geschlagen. Was Arthus dann natürlich erstmal nicht gemacht hat. Da kann ja jeder kommen. So, ne? Und dieser Gawain, wie auch immer, der ist in der Geschichte zigmal entführt worden, aus irgendwelchen Gründen. Und da auch dann wieder. Und Lancelot hat den dann gerettet. Und daraufhin hat Arthus gesagt, Kollege, das war eine ziemlich geile Aktion. Du gibst dich zwar für 18 aus und bist erst 15, was aus irgendwelchen Gründen in diesen Geschichten steht. Aber du hast meinen Neffen gerettet, also schlage ich dich zum Ritter. Und von da an hat Lancelot sich Lancelot genannt, nach seinem Opa. Mhm. Also der Opa von Lancelot hieß Lancelot. So. Da lernt er dann Genevieve kennen. Und jetzt wird's kompliziert, denn die verlieben sich praktisch instant ineinander.
Ja.
Also, das Glück zwischen Arthus und Genevieve war ziemlich kurz, weil die hat ziemlich schnell einen neuen gefunden, nämlich Lancelot. Das mussten die aber halt geheim halten, da ist auch ewig lange nichts passiert. Und dann gab's so Schlachten und so weiter. Er ist auf Quests geschickt worden. Er hat Drachen getötet, er hat Riesen getötet, was man so machte im Mittelalter. Also wirklich, der war der strahlende Held der Tafelrunde. Er war wirklich the top notch.
Der Beste, so, Beste der Besten.
Der Beste der Besten.
Also er wird immer als der fähigste aller Ritter.
Genau. Und auch zu dem Zeitpunkt noch als würdigster aller Ritter.
Ja.
Und es gibt einen Rivalen von Arthus, der heißt Gaelhold. Ich habe mir die Lautschrift angehört, das ist halt, ich glaube, walisisch.
Gaelhold Focker.
Nee, Gaelhold. Und das war so ein Rivale von Arthus. Das war so ein Typ, ein Riesenkerl, war auch Sohn einer Riesin.
Und
natürlich.
Natürlich. Mhm. Und der hat mehr oder weniger unter den Augen von, beziehungsweise, nee, also hinter dem Rücken von Artus einige Gebiete von Artus erobert. Das hat Artus dann irgendwann spitz gekriegt und hat dann halt seine Jungs in den Kampf geschickt, unter anderem Lancelot halt vorne ran. Da gab es eine Riesenschlacht, ganz viele Tote, und Lancelot hat gegen Geralt gekämpft. Und Lancelot hat gewonnen. Daraufhin war Geralt so beeindruckt von Lancelot, dass er zwei Dinge gemacht hat. Erstens, er hat sich Artus angeschlossen. Er hat gesagt, ey Bro, du hast mich nicht nur besiegt, ich mach mit. War zu diesem, ab diesem Zeitpunkt war er Teil der Tafelrunde. Und das zweite Ding, was Geralt gemacht hat, der war danach, also wenn man sich diese Quellen anschaut, und das ist auch so, die ganzen Leute, die sich solche Sachen durchlesen und durchanalysieren, also sowohl Historiker als auch Fans, eigentlich ziemlich eindeutig, die waren dann zusammen. Lancelot und Geralt. Also, wir haben einen queeren Ritter.
Echt?
Also, der war halt bi.
Ehrlich? Ja.
Die waren sogar relativ lange zusammen.
Ja. Davon habe ich ja noch nie gehört. Geil.
Und das ging sogar so weit, also das Ende von Geralt ist, dass er, man muss sich das so vorstellen, du hast den strahlenden Ritter, den geilsten Typen in England. Ja? Also, Lancelot. Und dementsprechend waren auch die Damen damals ziemlich heiß auf den Typen. Mhm. Und zwar alle. Auch die, die zaubern konnten. Und Lancelot ist ständig entführt worden. Und ständig hat irgendwer versucht, den ins Bett zu kriegen. Also wirklich mit so Zeus. Deswegen meinte ich vorhin so, das kommt noch ein paar Mal vor. In der Geschichte von Lancelot kommt, da passiert es wirklich ein paar Mal.
Ehrlich?
Dass sich Zauberin in Genevieve, wie gesagt, jeder wusste das, nur Artus nicht, verwandelt haben, um mit ihm zu pennen.
Aber diesmal andersrum.
Ja.
Ist ja abgefahren, dass diesmal die weiblichen Figuren sich so eine Tarnung auflegen, um Lancelot zu rapen.
Ja.
Um
ja.
den Mann zu vergewaltigen.
Ja, vor allem,
das ist ja irre.
Vor allem, weil der war halt super keusch, ne? Das war sein Ding. Seine Geliebte war die Frau des Königs. Die haben sich auch anfangs überhaupt nicht angefasst. Mhm. Über Jahre nicht. So, dass er war wirklich der Saubermann.
Ja.
So, ne? Und aber wenn dann halt Genevieve Bock hat, konnte halt nicht widerstehen. Aber das war sie halt nicht. Das waren dann irgendwelche anderen Leute. Und Morgan, besagte Halbschwester von Artus, diese böse Zauberin.
Morgan le Fay,
die tatsächlich auch Zauberin war und von Feen abstammt, deswegen dieser Beiname, hat Lancelot mal wieder gefangen genommen. Da wurde dann wieder rumgebumst und so, also gegen seinen Willen. Der wurde wirklich ständig vergewaltigt, das ist richtig krass.
Genau, Lancelot wurde, merkst du was? Lancelot wurde oft gefangen genommen von den Weibern, die ihn wollten. Oh nein, jetzt werde ich wieder entführt. Oh mein Gott.
Ja, aber
nein, sie machen es mit mir, das ist ja furchtbar.
Ja, aber das ist so, also er wollte es halt wirklich nicht, ne? Das ist jetzt nicht so ein, ach schade, sondern.
Tobi, das nennt sich Vorspiel.
Ey, zu dem Zeitpunkt war er noch mit Geralt zusammen.
Ja,
und mit Genevieve. Ja, genug zu tun. Und genau, also Morgan hat ihn dann gefangen genommen.
Wenn du beide davon nicht anfasst.
Also Morgan hat ihn dann gefangen genommen und hat ihn freigelassen, um mal wieder den Gawain zu befreien. Wie gesagt, der wird ständig entführt in diesen Stories. Und eine Bedingung, darf er sogar fernbleiben. Wenn er ein Jahr lang weder Geralt noch Genevieve sieht, also er darf keinen Kontakt zu denen haben, woraufhin Geralt das nicht aushält und an Gram stirbt.
An Gram.
Gram.
Alter, Broken Heart Syndrome.
Broken Heart Syndrome, ja. Ja.
Der stirbt, Zeit,
weil Lancelot nicht zu ihm kommen darf.
Zu der Zeit, wo das spielt, ist ein Jahr schon ein hoher Prozentsatz deines Lebens.
Ja.
Ja.
Also es gibt übrigens auch diese Nummern da mit den Hexen und so, ne, die alle geil auf ihn waren. Also die haben auch gemordet für ihn, ne? Also die haben wirklich, die haben reihenweise Menschen getötet, um mit dem eine Nacht zu verbringen. Völlig irre. Und er hat halt immer Nein gesagt, woraufhin auch ständig irgendwelche Hexen gestorben sind, weil sie verschmäht wurden.
Deswegen nennen so viele Typen auf Tinder ihren Pimmel auch Lancelot wahrscheinlich.
Ist ja Wahnsinn, ey. Hat auf jeden Fall Effekte.
Ja, definitiv. So.
Über die,
man nannte ihn auch Goldständer.
über die Morgan le Fay, über diese Halbschwester von Arthur selbst, gibt es haufenweise feministische filmwissenschaftliche Arbeiten und Abhandlungen über wie sich diese Figur im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, weil ursprünglich war diese Frau in der Story eigentlich eine Heilerin, eigentlich ein durchaus positiv besetzter Charakter, der Artus dann am Ende auf Avalon geheilt und wiederbelebt hat. Und im Laufe der Geschichte wurde Morgan le Fay immer fieser und immer schurkischer und wurde dann am Ende der zweite große Antagonist, die fiese, manipulierende Hexe.
Ja.
Mich wundert immer mehr eigentlich, dass diese Geschichte so beschissen in Filme übersetzt wurde bisher.
Ja, weil die voll geil ist.
Eigentlich ist die saugeil, ey.
Ja, die ist halt aber auch sehr groß, ne? Das ist wie bei der griechischen Mythologie. Das ist ein Riesenkomplex, von dem wir auch in dieser Kack-und-Sach-Geschichte hier wirklich nur einen kurzen Abriss geben können.
Also kurz zur Größenordnung mal. Es gibt einen Charakter in der Tafelrunde, Parzival, haben, glaube ich, alle schon mal gehört. Der Originaltext von Parzival ist halt so ein ewig langes Gedicht mit 25.000 Versen. Und das ist eine Figur.
Junge.
Also das ist gigantisch.
Die hatten halt damals Zeit, ja.
Ja, die hatten Zeit, ja.
Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Aber wenn du schon mal nur 16 wirst, dann nutzt du 8 Jahre dafür fürs Schreiben wahrscheinlich.
Was noch ein cooler Punkt ist in der Geschichte zwischen Artus und Lancelot, bevor wir jetzt langsam Richtung Ende von Lancelot kommen, ist, die beiden sind nicht in der Originalstory, aber in einer so 50 Jahre später entstandenen Story, treffen die aufeinander, bevor Lancelot zum Ritter geschlagen wird. Und die wussten einander nicht, wer das ist. Also Artus wusste nicht, wer Lancelot ist, Lancelot wusste nicht, wer Artus ist. Die sind praktisch beide inkognito unterwegs gewesen, Lancelot halt noch als weißer Ritter. Und die haben gegeneinander gekämpft und dabei wurde Caliborn zerstört. Weil Lancelot hat den einfach voll nass gemacht, den Artus. Krass. Und das fand er halt super beeindruckend.
Cool.
Ja.
So. Also auch ein König mit Schwächen, der aber charakterlich so stark ist, zuzugeben, dass er Schwächen hat, dass jemand besser ist als er und ihn dann halt in seinen Rat halt.
Er war halt weise. Ja, so, ne? Also Weisheit ist ja nicht alles zu wissen, sondern zu wissen, wer es weiß.
Ganz genau.
Ja, also Artus wurde schon.
Zu wissen, wo es steht oder wo man es findet, ja.
Genau. Artus wurde schon immer als sehr, sehr, sehr fähiger Kämpfer beschrieben, aber halt, also Lancelot macht halt alle nass, wie Tobi sagt. Ja. Gegen Lancelot kommt halt niemand an.
Ja. Wahrscheinlich ist es so leicht, was heißt leicht? Das ist eine ziemliche Achill-Figur.
Voll.
Ja, ja, volle Kanne.
Nur, dass er halt nicht arrogant war. Also er war halt echt ein Saubermann. Es sei denn, er wurde wütend. Das war halt ein Problem. Der hatte halt so einen richtigen Rage-Mode, so einen richtigen Hulk-Modus.
So eine Mischung aus Achill und Hector so ein bisschen, ne?
Ja, so ein bisschen. So. Ja. Obwohl, vielleicht kann man den eher mit Hector vergleichen. Hector war ja auch so ein geiler Typ.
Hector war ja mehr obwohl der war
ja aber es ja, ist ja, halt, eben. Es ist halt der Archetyp des Ritters.
Ja.
Es ist halt
stimmt.
Es ist halt komplette der archetypische Ritter. Es ist die Figur, die wir alle in Rollenspielen immer als erstes spielen.
Ja.
So der Schurke und der Magier und so, die kommen immer als
die sind danach, so kompliziert.
Als erstes spielt man immer den Typen aus Diablo 1, den Ritter.
Ja.
Oder aus Diablo 2 dann den Barbaren.
Ja, okay, der ist dann noch mal das ist dann nochmal eine Spezialisierung, würde ich behaupten. Ja, aber
dazu
ja.
In der Folge zu Shrek.
Ja.
So, der nächste große Punkt in Lancelots Leben ist die Suche nach dem Gral. Das ist, wie gesagt, das ist so die große Main-Quest in der Artus-Saga. The
Holy Grail.
Und wir haben ja vorhin schon gesagt, Galahad, der Sohn von Lancelot, ist derjenige, der den Gral dann eben tatsächlich findet, der würdigste und geilste Ritter von allen ist. Jetzt aber die große Frage, der war ja mit Guinevere zusammen und mit Gellerhold, der aber schon tot ist. Woher kommt dieser Sohn, frage ich mich.
Oh.
Es gab eine gewisse Elaine. Es war eine Prinzessin, irgendeines Königs, der keine Rolle spielte.
Mhm.
Zumindest nicht für diese Geschichte.
Lady Elaine.
Und sie hat sich auch in Guinevere verwandelt und ihn dann beschlafen. Das,
krass.
Wie gesagt, das wiederholt sich ein bisschen. Und aus dieser Beschlafung entstand Galahad.
Hey, Lancelot also mit den Zauberklöten, ey.
Ja, also die wurde dann schwanger. Das hat Prinzessin Elaine dann nochmal versucht. Dabei ist das aber rausgekommen und Guinevere hat das mitgekriegt. Dachte aber, weil nur Lancelot sie als Guinevere gesehen hat, dass Lancelot Guinevere tatsächlich betrügt mit Elaine. Also Guinevere hat Elaine gesehen, Lancelot hat Guinevere gesehen.
Ja, also die haben sich, also die eigentliche Frau von Lancelot hat gesehen.
Nein, die
hat,
Frau von Artus ist
die
das.
Frau, Entschuldige, ja, tut mir leid, Leute. Ja. Die Frau von Artus, die aber ein Verhältnis mit Lancelot hat.
Genau.
Ne,
hat, ja, die lieben sich zu dem Zeitpunkt.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Hat gesehen, wie Lancelot verführt wird. Bam.
Genau.
Alles klar.
Da sie aber diesen Zauber nicht sehen konnte,
meine Fresse, ey.
Dachte sie, sie betrügt ihn halt, beziehungsweise bumst halt irgendwen. Und ich weiß, wir dürfen zwar nicht, aber das finde ich nicht gut.
Mhm.
So, die Nummer. Daraufhin sagt Guinevere, ist vorbei. Dann kommt wieder eine Episode, das kommt dreimal in der Geschichte von Lancelot vor, dass er wahnsinnig wird und 3 bis 5 Jahre im Wald gelebt hat, alleine. Völlig irre. Und da trifft er dann
der schmeißt echt Tantrums so, ne? Der
ja, das ist wirklich, das passiert dreimal, dass der irre wird und sich verpisst und dann als Irrer im Wald lebt. Junge, das ist so ein Ding.
Wir alle haben unsere Einsiedler-Episode.
Ja.
Wenn du jetzt 5 Jahre verschwindest, dann bist du aber für mich gestorben, Alter.
Alter, ich betreibe seit 5 Jahren diesen Podcast. Das ist meine Einsiedler-Episode.
Deine Eltern haben die schon enterbt, ja?
Ihr seid die beiden merkwürdigen Waldtiere, die ich mir nur einbilde.
Fred sitzt eigentlich im Wald vor seinen ganzen Eichhörnchen-Kadavern und hat Tobi und mich so aus Fellen gebastelt.
Spricht auch alle 3 Stimmen. So, dann sieht er irgendwann durch einen Schleier an einem Fenster den Heiligen Gral. So als Omen, woraufhin er von seinem Wahnsinn geheilt wird. Und dann beschließt Alda mit Genevieve, das wird sowieso nichts, die ist verheiratet und die hasst mich. Also gehe ich zu besagter Elaine. Und mit der lebt er 10 Jahre zusammen auf einer einsamen Insel und bezeichnet sich selbst als der niederträchtige Ritter und zieht dann wieder los und bringt irgendwelche Leute um. So als fahrender Ritter praktisch. Mhm. Und irgendwann, nach 10 Jahren, vergibt Genevieve ihn. Woraufhin er direkt zurück nach Camelot geht.
Sag mal, wie lange leben die denn alle?
Ja, ziemlich lange. Und Galahad ist ja das große Thema beim Gral. Der spielte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle, weil Elaine hat den, nachdem das rausgekommen ist, den weggegeben. Der ist ohne Vater aufgewachsen, ähnlich wie Artus, irgendwo bei irgendwelchen Leuten, die ihn trainiert haben. Und jetzt taucht der Typ halt wieder auf und will halt Teil der Tafelrunde werden. Wird er dann auch über, ich glaube, der hat tatsächlich auch diesen Gawain dann wieder befreit. Das ist so ein echt, dieser Typ ist ein MacGuffin, das ist unglaublich. Und es stellt sich raus, ohne dass Lancelot zu dem Zeitpunkt davon weiß, dass das sein Sohn ist, dass das der perfekte Ritter ist. Das ist der geilste Typ, den man sich vorstellen kann.
Also Gawain.
Der ist so reinselig. Dagegen ist, weiß ich nicht, Son Goku der Böse. So, ne? Also er ist wirklich einfach der geleckteste Typ, der rumläuft.
Jeder, der es gerade auch gehört hat und bei dem vielleicht Fragezeichen aufkam, ein MacGuffin ist ein sogenanntes Geschichte erzählendes Hilfselement. Das ist ja. Die kleine Wundertüte, die alles kann. Oder das zu findende Objekt der Begierde.
Das Objekt, das man finden muss, das aber selbst nichts an der Handlung ändert.
Der Koffer bei
Perfect. Ich muss leider sagen, mir fällt es langsam etwas schwierig, diesen ganzen Personenbeziehungen und diesen sich wiederholenden, repetitiven Handlungselementen zu folgen.
Ich komme jetzt zum Ende.
Wann kommt denn jetzt, wie sagt man, der Klimax, der Höhepunkt?
Ja, das kommt jetzt.
Also seine Geschichte ist bis dahin sehr viel geprägt von Kampf, Selbstzweifel und die Hin- und Hergerissenheit zwischen den Liebenden und die ihn lieben wollen.
Genau.
Also er ist eine durchaus sehr geschäftstüchtige Person. Ja.
Geschäftstüchtig, ja.
Jetzt kommt 2 Dinge. Erstens, sein Sohn findet den Heiligen Gral mit Hilfe eben auch von Lancelot. Also der macht da mit. Der kriegt dann irgendwann raus, dass es sein Sohn ist, weil die gegeneinander kämpfen. Und Lancelot verliert tatsächlich gegen seinen Sohn. Aha. Also der ist noch krasser als Lancelot. Und die finden dann den Heiligen Gral. Lancelot darf ihn sehen, ist aber aufgrund dessen, dass er mit Genevieve da anbandelt und halt diese Wutprobleme hat, nicht würdig, den Heiligen Gral zu berühren. Was dann sein Sohn macht und er instant in den Himmel aufsteigt.
Wow.
Also er wird dann halt divine, wie das Bild Divinity
so heißt. Göttlich,
ja. Er wird dann heilig. Göttlich. Und jetzt kommen wir zum Ende seines Lebens. Jetzt wird es nochmal richtig tragisch. Denn Morgan, besagte böse Halbschwester von Artus, steckt Artus, dass er und Genevieve was am Laufen haben. Mhm. Zu dem Zeitpunkt pennen die auch schon miteinander.
Je nach Story ist es manchmal auch Mordred, der das aufdeckt.
Ja. Und ich finde das erstmal super geil, dass Artus das wirklich über Jahrzehnte nicht gecheckt hat. Also Lancelot hat übrigens auch jede Schlacht immer Genevieve gewidmet, auch in der Öffentlichkeit. Also auch jedes Turnier für sie gewonnen und so. Das ist so. Jeder von uns kennt so Mittelaltergeschichten. Wenn du für eine Lady das Turnier gewinnst, dann weißt du, du willst ja in die Wäsche. Lancelot hat über Jahrzehnte alles nur für sie gemacht. Weiß auch jeder. Außer Artus, der ist scheinbar nicht gereiht. Und
alles für das Königreich. Der hat wahrscheinlich einfach in die andere Richtung geguckt, weil er wusste, das ist besser fürs Reich.
Ja, vielleicht das, keine Ahnung. Und jetzt gibt's 2 Versionen seines Todes. Die erste, ich habe mir aufgeschrieben, Version 1 ist öde, Krieg, bla bla bla, er verschwindet und stirbt. Das ist echt langweilig. Aber die zweite Version, die ein bisschen später entstanden ist, es gab dann halt einen Krieg zwischen Artus und Lancelot. Weil Artus war logischerweise ziemlich angepisst davon, dass er seine Königin bügelt. Und die sind dann tatsächlich richtig krass aneinander geraten. Und Genevieve wurde von Artus nicht nur gefangen genommen, sondern an den Scheiterhaufen gestellt, um verbrannt zu werden. Woraufhin Lancelot mit seinen Jungs kam und praktisch Artus' komplette Familie vernichtet hat. Also das war echt ein Massaker. Die sind dahin und haben die alle umgebracht. Und wie gesagt, Lancelot ist ein krasser Typ so. Also es gab auch niemanden, der sich gegen den hätte wehren können. Die haben aber eben auch die Unbewaffneten und so umgebracht. Die haben einfach alle abgeschlachtet. Nur um Genevieve da halt eben rauszuholen. Und daraufhin zerfällt Camelot. Mhm. Also das war das Ende der Tafelrunde. Logischerweise ist der Lancelot aus der Tafelrunde raus. Er aber als strahlender Typ. Alle mussten sich dann für Lager entscheiden und so. Diese ganze Idee, diese ganze Utopie ist daraufhin zusammengebrochen, weil die beiden sich verkracht haben. Und Genevieve erkennt das und sagt dann halt, ey, sorry, ey, wir haben Scheiße gebaut. Wir haben wirklich richtig Scheiße gebaut. Das hätten wir niemals machen dürfen und geht ins Kloster. Und sie wird Nonne und sie küsst ihn auch nicht zum, das ist tatsächlich so ein schöner Punkt, wie ich finde, sie küsst ihn nicht zum Abschied und sagt, du wirst mein Gesicht nie wieder sehen. Und geht. Und Lancelot ist halt, wird dann logischerweise, wie er das immer macht, erstmal wahnsinnig. Und daraufhin, irgendwann ist er dann nicht mehr wahnsinnig und wird ein Mönch. Und irgendwann hat er eine Vision von Genevieve, die stirbt. Und er reist zu diesem Kloster, zu dem sie gezogen ist, wo sie mittlerweile übrigens auch Abtissin war, also Chefin des Klosters. Und trifft dort auf ihren Leichnam. Also sie hatte recht, sie wird ihr Gesicht nie wieder, zumindest nicht lebend sehen. Also sie ist schon tot. Er weiht diesen Körper, also macht so diese Totenweihe, die Einbalsamierung und so ein Zeug. Und stirbt 6 Wochen später darauf selber auch.
Lancelot,
ja. Das ist das Ende von Lancelot.
Okay.
Sie haben erkannt, sie haben richtig Scheiße gebaut. Diese ganze Utopie ist deren wegen zugrunde gegangen.
Also es gibt ja diesen. Es
fragt
gibt ja
man
diesen,
sich sehr, wo Jacques Peare seine Inspiration her hatte.
Es gibt ja diesen 90er-Film Der erste Ritter mit Sean Connery als King Arthur und Richard Gere als Lancelot, wo ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der diesen Film gut findet.
Und auch gesehen hat.
Und auch, weil der hat einen fantastischen Soundtrack, die Mucke ist voll geil. Der Film hat schlechte Bewertungen gekriegt und der ist auch scheiße, weil der viel blöd macht. Aber der Film macht auch manche Sachen geil, wie dass er sich komplett fokussiert auf dieses Love Triangle zwischen Artus, Lancelot und Genevieve. Und dieses Aufdecken der Untreue von Genevieve, der Prinzessin, und Lancelot, dem ersten Ritter sozusagen, ist in den meisten Geschichten, wo das eine Rolle spielt, praktisch so der Wendepunkt. Das ist so der Plotpoint, wo die Scheiße plötzlich am Kochen ist. So, vorher war alles einigermaßen cool, vorher gab's die Utopie von Camelot, okay, Arthur musste in den Krieg und so weiter, aber vorher gab's die Ritter der Tafelrunde, alle haben sich verstanden, die Boys waren sich im Reinen, alles ist gut. Und dann kommt plötzlich dieser Punkt, wo rauskommt, Genevieve und Lancelot haben was am Laufen und ab da geht's den Bach runter. Ja. So, da haben wir wieder dieses typisch männliche Motiv, die Untreue der Frau bringt uns das Verderben. Dieses, ne?
Ja.
Eine Geschichte von Männern für Männer.
Ja,
ja, das ist echt so.
Mit dem aber krass, kleinen Unterschied wenigstens, dass sie die Einsichtige war und nicht der Mann, der dann noch verstanden
hat,
was das
Problem war. Ich wollte gerade sagen, ich finde es aber auch irgendwie ganz cool, dass die Männer als so eine zwar gut funktionierende, aber doch sehr wilder Haufen irgendwie auch dargestellt werden, in Form von Lancelot dann an der Stelle dann halt, ne? Und dass es ausgerechnet die Frauen sind, die früher oder später unter dem Ganzen halt Farbe bekennen und sagen, Jungs, was ihr hier auch veranstaltet und ich auch mit drin, ist echt nicht in Ordnung. So, das war eigentlich mal für was ganz anderes gedacht.
Das sollte eigentlich schön sein.
Ja, für alle.
Das Ideal von Camelot.
Ich würde jetzt mal kurz die Avengers durchgehen. Und dann haben wir die Tafelrunde auch abgeschlossen. Dann kommen wir endlich zu Merlin.
Die bekanntesten Ritter der Tafelrunde.
Genau. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar Mal, ich mach's echt kurz, ist Gawain von Orkney, besagter Neffe von Artus, der aus irgendwelchen Gründen ständig gerettet werden muss. Er ist so Damsel in Distress. Der war sogar wirklich jungfräulich, das ist ganz wichtig.
Ehrlich gesagt, glaube ich, war das einfach nur so eine, weißt du, so eine Strohpuppe,
die ist wirklich so
Brücke aufgesetzt haben und die wird immer mal so, oh, er ist wieder entführt worden.
Also er spielt das, es gibt über ihn auch eine Menge Sagen und so, also er ist schon auch ein geiler Typ gewesen, aber in der Hauptsaga, sag ich mal, also eben Merlin, Lancelot und vor allem Artus, ist der echt so eine Puppe, die ständig gerettet wird. So, der aber auch Standalone-Movies hat. So.
Ja, wir hatten ja schon gesagt, so der reinste von allen, fast schon göttlich, fast schon so mönchsartig. Ja. Ich habe von einer, aber ich glaube, das ist eine weirde kleine Neben-Freak-Story, die es nur ein oder zweimal gab, dass es an der Tafelrunde einen Platz gibt, der leer steht. Und von dem es heißt, dass da sich niemand hinsetzen darf, weil man sonst stirbt, weil niemand dieses Platzes würdig ist. Und Gawain war der Erste, der, nachdem er den Heiligen Gral gefunden hat, sich dann da hingesetzt hat.
Ja, das war Galahad.
Galahad. Ach so, Verzeihung, Galahad. Ja.
So, dann gibt's Parzival oder Parzival. Mhm. So, ich glaube, der Name ist jedem Begriff.
Es gibt eine Oper über ihn.
Ja. Und wie gesagt, besagte 25.000 Verse lange Erzählung ist die Origin-Story von ihm. Also der hat einen ziemlich langen Standalone-Film bekommen. Und
passt,
er ist
keine Spielkarte.
Ja, ist echt so. Und der ist so der Kollege von Gawain. Und das spielt in dieser Parzival-Geschichte auch eine Riesenrolle. Die werden immer so gegenüber voneinander gestellt. So Gawain als der geile Typ und Parzival der Typ, der alles lernen muss. Mhm. Und ist aber halt auch ein cooler Typ. Das sind alles coole Typen.
Was ist so Parzivals Trait? Also wie würdest du ihn in einem Satz beschreiben?
Er ist halt ein sehr ehrenvoller Ritter, der aber lernen musste, einer zu werden. Also er ist nicht als geiler Typ auf die Welt gekommen, sondern er ist so ein self-made man. Mhm. Ganz grob gesagt.
Ja. Ja.
Und dann der nächste, Tristan aus Tristan und Isolde.
Hm.
Ja. Der Tristan und Isolde wohnen zeitlang übrigens auch bei Lancelot, so ein Ding, als sie auf der Flucht sind. Dann besagt er, vorhin schon mal meinte, dieser Kai Fab Knir. Das ist der Ziehbruder von Artus. Artus ist ja, hatte als Säugling ja nicht nur Merlin, sondern eben auch eine Ammel, sag ich mal. Und also irgendwer musste den ja füttern. Also sprich, wer ist das? Säugen. Mhm. Und das war die Mutter von Kyle. Er selbst wurde von seiner Amme gefüttert, während Artus die Brust seiner der Mom von Kyle bekam. Und Kaya hat sich dann irgendwann Artus angeschlossen. Und der Typ ist ein Riesending in der walisischen Mythologie. Also echt ein Ding. Der hat nämlich folgende Superkräfte. Also der ist nicht nur ein krasser Ritter, der hat echt Superkräfte.
Das ist so dieser Thor-Typ, von dem du vorhin gesprochen hast.
Genau, ja. Der kann auf der, also der hat mehrere Sachen. Zum einen, der kann riesig werden wie ein Baum. Der kann seine Größe variieren. Der kann 9 Tage lang unter Wasser bleiben.
Wow.
Der mit seinem Schwert fügt der unheilbare Wunden zu. Mhm. Er strahlt Hitze aus, nur Herz und Hände bleiben kalt.
Oh, die Fackel.
Ja. Was er anfasst, wird unsichtbar, wenn er will. Also er kann Dinge unsichtbar machen.
Geil.
Und er ist komplett immun gegen Hitze und Kälte.
Wow.
Also er ist echt so ein, den willst du halt im Deck haben. Ja.
Hansdampf in allen Gassen.
Ja.
Geiler Typ. Okay.
Dann gibt's den Iwain, oder Iwain, dessen Geschichte ich total langweilig finde und jetzt auch gar nicht erzählen will, aber was ich spannend an ihm finde, ist, dass er der Protagonist eines der besterhaltensten frühmittelalterlichen Romane war, aus dem 12. Jahrhundert. So, davon gab es irgendwie 33 Abschriften und die sind praktisch alle noch erhalten. Mhm. Total irre. Mordred hatten wir schon und die Borgs. Das sind zwei, es gibt den älteren und den jüngeren Borgs und das sind Onkel und Cousin von Lancelot. Waren auch so zwei geile Typen einfach.
Okay.
So, das waren das
zwei die Boss-Horse.
Ja, die Boss-Horse, ja, genau. Das sind die Avengers gewesen. Ja. Bis auf Merlin halt, der fehlt jetzt noch. Also Loki fehlt noch. Dann haben wir die Avengers im Prinzip durch.
Du meinst Doctor Strange.
Oder Doctor Strange, ja.
Ja, gut, Merlin ist ja so ein bisschen der Nick Fury der ganzen Truppe. Oder der, was Q zu James Bond war. Ja, über den sprechen wir gleich. Reisen wir auf die Insel Avalon und gucken wir mal, was Richard uns so zaubert.
Das sind die Kack und Sachke.
Schichten.
Kack und Sachke. Schichten.
Ich fand ihn meistens eigentlich so den spannendsten Charakter in dieser ganzen arthurianischen Story. Merlin. Der Zauberer, der Mentor.
Ja, Merlin oder der Myrdrin, wie er auch dann genannt wird, oder wo sein Ursprung eigentlich herkommt. Ja, Ursprung und Mythos zu Merlin. Er ist der Zauberer-Archetyp. Er ist der Sorcerer, er ist der Typ mit den Büchern, er ist der mit dem weisen Rat, er ist der Dumbledore. Dinge vorhersehen kann. Er kann alles. Er ist der Doctor Strange des Artus-Universums.
Dumbledore hat auch einen Merlinsorden, wenn ich mich nicht irre, des dritten Grades.
Mm. Ja, das ist auch, das ist, um es vorwegzunehmen, das ist die Merlin-Darstellung auch heute. Also Merlin ist in jetziger Mythologie auch keine Figur mehr direkt. Das ist ein Zauberstand. Wenn du ein Merlin bist, dann bist du der Babbo. Dann bist du der Oberste der Oberen.
Ja. Mhm. Ja. So wie Cäsar.
Ja, genau, so ein bisschen.
Also in der Realität dann.
Ja. Genau, ursprünglich kommt Merlin eigentlich aus der walisischen Mystik, und zwar unter dem Namen Myrdin. M-Y-R-Doppel-D-I-N. Der Myrdin. Er stammt, also Geschichten um ihn herum fangen schon sehr früh an, so 8. bis 9. Jahrhundert, so taucht er das erste Mal auf und auch in allen Altersstufen. Es gibt Darstellungen von ihm als Kind, als Jugendlichen, dann als weiser Mann, der im Wald einfach nur lebt und dann später die geläufigste halt der Mann mit dem langen weißen Bart, einem Gehstock, einer Robe, der Artus mit Rat und Tat zur Seite steht, der Alfred des Batman-Universums, hatte ich fast gesagt. Ja. Und der sich halt früh schon durch seine magischen Fähigkeiten halt schon sowieso in diesem Reich dort einen Namen gemacht hat. Anfangs noch sehr, sehr gefürchtet, später dann sehr, sehr gehuldigt. Er tritt das erste Mal, wie gesagt, in einer Erzählung zwischen 8. und 9. Jahrhundert ungefähr auf und laut dem Mythos sollte Merlin als junges Kind für einen Turmbau geopfert werden. Und zwar hat ihn seine Familie, je nachdem nach Geschichte, wo er aufgewachsen ist, Merlin heißt es, ist so vaterloser Sohn, genau, er ist vaterlos, aber Sohn einer königlichen Nonne. Und zwar wird ihm nachgesagt, aufgrund seiner hellseherischen Fähigkeiten, dass er sein Vater ein Inkubus war, ein Dämon.
Inkubus ist die männliche Form des Succubus. Hm? Ne? Also Succubus ist eine Figur, die ihr bestimmt aus Hentais und sowas kennt. Also so eine,
oder
so eine,
South Park.
Oder
The Witcher. Chefkoch verfällt ja einem Succubus.
Oder The Witcher. Oder halt wie gesagt aus Anime, Internet-Pornos. Es ist halt so eine dämonenhafte weibliche Gestalt, die Männer verführt und je nachdem dann verschlingt. Und der Inkubus ist die männliche Form.
Genau. Und Merlin
ein
gilt...
Ein Sexdämon.
Genau, Merlin ja, ja. Im Prinzip schon. Und Merlin gilt als Sohn eines Inkubus. Also absolut unheilig. Wow. Es gibt sogar Geschichten, da wird ihm so eigentlich schon der dämonische Sohn, also der Unheilbringer der Welt nachgesagt. Also er ist eigentlich ein Archetyp des Antichristen.
Wow.
Was aber verhindert wurde, dass er der Antichrist wurde, ist einfach dem geschuldet, dass als er geboren wurde, er direkt getauft wurde. Okay. Natürlich. Und deswegen göttlichen Segen empfangen hat, die Stärke und die Magie und seine Fähigkeiten vom Inkubus behielt, aber jetzt natürlich sehr christlich ist und deswegen nichts Böses kann.
Kleiner Einschub, weil es mir gerade einfällt. In manchen Stories ist es so, dass der Heilige Gral nur von Getauften gesehen kann. Ungetaufte können ihn gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen.
Geil. Naja, die Geschichte rund um Merlin, wie gesagt, fängt halt damit an, dass ihm nachgesagt wird, dass er im Prinzip ein unheiliges Kind ist mit komischen Fähigkeiten. Er soll geopfert werden, weil ein König einen Turm bauen möchte, der aber jedes Mal, wenn der Turm angefangen wird zu bauen, jedes Mal einstürzt. Die haben das mehrere Male versucht, der stürzt immer wieder ein. Und um diesen Boden zu segnen, wollen sie Merlin als offensichtlich heiliges Wesen, wollen sie Merlin opfern. Mhm. Und Merlin redet sich aber aus der ganzen Sache durch eine Prophezeiung heraus. Nämlich spricht er davon, dass dieser Turm so oft einstürzt, weil im Untergrund zwei Drachen gegeneinander kämpfen. Ein weißer und ein roter Drache. Heute weiß man, der Autor dieser Geschichte hat sich des Kampfes der Briten gegen die Sachsen hat er sich dem bemächtigt und hat das Ganze einfach zu einer riesigen Story halt aufgeblasen.
Das sind die
weil
zwei
da,
Drachen.
Wo dieser Turm gebaut werden sollte, war eigentlich Kriegsfeld.
Also das ist eine Metapher für diese beiden Völker, die gegeneinander kämpfen.
Stimmt, das war auch in dem Merlin-Film, war das auch so. Da gab es noch so eine richtig cheesige Dreckseinstellung, Fernsehfilm 90er, wie die beiden Flaggen, die rote und die weiße, so gegeneinander und dann zerriss die eine.
Ah, geil. Ja. Ich muss mir den vielleicht wirklich mal angucken.
Der ist halt sau cheesy, ne? Ja. Der ist richtig cheesy.
Werde ich mich vorher ein bisschen einzuckern, dann kriege ich das schon hin. Ja,
dann ist der, glaube ich, richtig geil. Mit diesen geilen 90er, was wie bei diesem Robin Hood, König der Diebe-Film, ne? Da gibt es ja auch diese Hexe da und so immer diese merkwürdigen Fischei-Nahaufnahmen mit so viel zu schnellen Bewegungen und so. So ist der die ganze Zeit. Ganz furchtbar krassen 90er-Jahre-Film.
Merlin, genau. Ja. Merlin ist im Großen und Ganzen eigentlich der Zusammenschluss von mehreren mystischen Zauberfiguren, wo auch heute gesagt wird, die handeln halt alle sehr Merlinesk. ne, weil immer sehr mystisch, sie weisen dem edlen Ritter den richtigen Weg, sie geben guten Rat, sie können die Zukunft sehen, sie geben magische Artefakte raus. Das wird, sehr viel davon wird als Merli-esk beschrieben, weil es auch Merlin im Prinzip sein könnte mit dem, was er halt tut. Mhm. Aber groß, grob zurückzuführen ist seine Geschichte, also einmal diese als kleines Kind, was schon Fähigkeiten hatte, auf den Myrden Emrys. Und dann gibt es noch den jugendlichen bis alten Merlin dann, das ist der Myrdrin Lailoken. Der Myrdrin Lailoken ist Dichter und Seher, der bei der Schlacht von Arvdeirrid den Verstand verloren haben soll, aufgrund des Grauens, was er dort gesehen hat. Er kämpfte neben dem König, beriet ihn in der Schlacht, auch strategisch, und nach der Schlacht floh er in die Wälder Schottlands, weil er verrückt wurde und wo er sich seiner Verrücktheit hingab und dann aufgrund von Verrücktsein und Einsamkeit die Gabe der Weissagung dann erhielt. Also im Prinzip könnte auch der brüllende Typ am Hyde Park irgendwo sein.
Ohne Scheiß. Oder Buddha.
Corner, ja.
Die Katzenlady aus den Simpsons.
Okay, das nehme ich zurück mit Buddha, wenn wir das mit der Katzenlady vergleichen.
Der wirre alte Typ, der aber geheimnisvolle Kräfte hat.
Ja. Im 12. Jahrhundert dann hat sich der Autor Geoffrey Monmouth dann dem Merlin angenommen und hat diese ganzen Geschichten so ein bisschen zusammengepackt zu dem, den wir heute kennen. Bis 1150 galt Merlin als Jugendlicher und Waldmensch. Also es gibt auch so Schnitte, wo man ihn sieht, sehr viel mit Tieren so umgeben, fast schon mit einer Krone aus Geweihen so. Es gibt Zeichnungen von ihm, die ihn wirklich als, naja, wie Gandalf im dunklen Wald halt zeigen. So ein Waldwanderer, der im Einklang mit diesem ganzen Gedöns da halt ist.
Das haben wir doch bei King Arthur hier mit Clive Owen. Dass er halt so ein richtiger, also einfach so ein Druide von so einem Waldvolk ist.
Mhm. Ja. Genau, der hat ihn halt zusammengebracht mit diesen ganzen Sagengestalten und daraus wurde dann der heute bekannte Merlin. Mhm. Das Buch, die Vita Merlini, ist dann das erste Mal wirklich ein Buch gewesen, was die Geschichte Merlins als Figur dann halt auch mal näher erörtert hat und runtergeschrieben hat. Und auch noch erste Mal Merlin in die Artus-Sage mit zusammengebracht hat. Da ist halt Merlin dann sogar der Ziehvater von Artus. Der ist der Ziehvater von Artus geworden und war immer die treibende Kraft im Königreich Camelot. Der halt das Schwert im Stein platziert hat, der Ereignisse so ausgerichtet hat, dass die Leute früher oder später drauf kommen, dass Artus der eigentlich ist. Der Strippenzieher, ganz genau. Aber im Kern ist Merlin eigentlich so ein, wie kann man sagen, so ein Waldzauberer. Also er ist immer auch beschrieben worden als so der wilde Mann, der auch schon immer sehr, sehr brutale und sehr schlimme Prophezeiungen eigentlich immer nur gegeben hat. Also der war nicht immer der ruhige Typ, der zwar Artus auf den richtigen Weg bringen wollte, aber immer mit seiner eigenen Prophezeiung im Hinterkopf. Also Merlin hatte immer die Zeit im Nacken. Wenn du so möchtest. Der wusste, es passiert demnächst irgendein Scheiß. Deswegen musste der immer sehr rabiat in die Sachen halt irgendwie eingreifen. Weil er hat auch die Vertreibung der Angelsachsen durch die Briten prophezeit und hat da absolut kein schönes Bild mitgezeichnet und hat Artus mehr oder weniger dazu getrieben, diese Tafelrunde, natürlich in seiner sehr charmanten Art, diese Tafelrunde auf den Weg zu bringen, sodass er seinen Feinden mit einer geeinten Armee natürlich gegenübertreten kann.
Ja, das ist ja so die zentrale Fähigkeit von Merlin, so wie ich das immer verstanden habe, dass er so eine diffuse Vorahnung von der Zukunft hat. Also ich habe oft gelesen, dass Merlin Gedanken lesen kann und dass er in die Zukunft blicken kann. Und das haben wir auch schon wahnsinnig häufig in Stories gehabt, dass der Blick in die Zukunft was Cooles und Praktisches ist, besonders wenn du Lotto spielst, aber dass es auch etwas ist, das dich verrückt werden lassen kann, dass es auch eine wahnsinnige Bürde für dich, für deinen Verstand ist, in die Zukunft zu schauen, egal ob es jetzt konkret oder nur verschwommen ist.
Ja. Die Geschichte um Merlin hat dann in Frankreich irgendwann so seine Abrundung gefunden. Also der ist so Anfang 13. Jahrhundert, 1210 ungefähr. Ist die Geschichte rund um Merlin, um diesen Weissager und Zauberer, ist Richtung Bretagne dann gekommen, zu Asterix und Obelix und Co., die halt sehr, sehr stark mit dem Druidentum verflochten war, wo sich gewisse Parallelen wahrscheinlich auch gefunden haben. Die Franzosen haben diese Geschichte dann aufgenommen und haben daraus dann diesen Stammesführer, den Merlin, gemacht. Diesen Druiden mit der langen Robe, mit verschiedenen anderen Zauberern, die in den Wald gehen, die über Kräuter Bescheid wissen, die naja, auch kleine Dörfer lenken, aber halt eben auch große Königreiche. Also
Miraculix.
Miraculix, ja.
Miraculix.
Merlin hat eine interessante so Verfeinerung Schritt für Schritt halt hinterweg. Und dass er dann zum großen Genießer und im Prinzip stillen Teilhaber des Ganzen wurde, das haben die Franzosen aus ihm dann gemacht.
Dazu muss man sagen, das hattest du, Tobi, auch schon kurz erwähnt. Wir gehen ja nachher noch kurz auf historische Backgrounds ein. Die Artus-Sage, diese extrem ausgeschmückte Artus-Saga, die ja mittlerweile wie so ein High-Fantasy-Werk dasteht. Also am Anfang war das ja wirklich nur ein König, der ein paar Schlachten schlägt. Und heute steht diese arthurianische Saga ja fast wie so ein Fantasy, fast schon Herr-der-Ringe-artiges Werk da, mit unglaublichen Übertreibungen und romantischen Ausschmückungen. Mhm. Das haben zu einem großen Teil die Franzosen gemacht.
Ja, also bei Lancelot auch.
Die Zeit der Romantik und es gab auch viele, viele Auswanderer aus Großbritannien, die dann in die heutige Gegend der Bretagne, also heute Frankreich, gegangen sind. Die Franzosen und französische Schriftsteller haben einen riesengroßen Anteil daran, wie die Artus-Sage heute dasteht. Also ja. das ist kein rein britisches Werk, sondern das ist eigentlich ein britisch-französisches Werk, diese Sage.
Eigentlich so eine britische Idee und ein französisches Werk.
Ja.
So ein bisschen wirkt das.
Ja.
Zumindest, also nicht, was die Grundstory angeht, aber was die Figuren angeht.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, die Briten haben so dieses Grundstein gelegt für das Ganze und die Franzosen haben das sehr
ausgeschmückt.
Ja. Sehr, sehr verfeinert, genau. Im Ganzen noch so richtig Fleisch in die Suppe geworfen, halt nochmal irgendwie.
Ja, also weißt du, dieser ganze Scheiß mit den magischen Artefakten und der Zauberei und den Drachen und dieser Liebesstory rund um Genevieve und Lancelot und so weiter, das kommt wahrscheinlich das meiste davon, so aus dem 12., 13. Jahrhundert, als so der romantische Ritterroman, sag ich mal, an den Start ging. Hm. Und da haben die Franzosen halt viel mitgemischt.
Da kam dann ja eben auch so Parzival und Tristan und Isolde und so. Ja. Ne? Das kam ja alles da irgendwie daher.
Ja. Wir sind doch tatsächlich schon bei Merlins Ende. Und zwar seine große Schwachstelle war die später auftauchende Nimue oder auch Viviane. Mhm. Der war eher mehr oder weniger verfallen. Das war seine Geliebte, als auch seine Rivalin, als auch seine Gegenspielerin, als auch Partnerin. Also es gibt verschiedene Geschichten, wo die zusammen gegeneinander, aber meistens gegeneinander gearbeitet haben. Und die hat ihn halt auch oft ausgetrickst. Er hat sich von ihr verführen lassen. Sie hat ihn eingesperrt phasenweise und am Ende dann auch eben getötet.
Also Merlin hat in seiner Story auch so einen weiblichen Nebencharakter.
Seine Geliebte halt, also die hatten so eine, wie kann man, das ist so Batman-Catwoman-mäßig, die hatten so ein On-Off-Ding, waren sich einig, aber auch irgendwie uneinig.
Teilweise,
und am Ende ist er ihr immer wieder verfallen, bis zum tragischen Ende dann, wo sie den Schlussstrich dann gezogen hat und ihn halt getötet hat.
Ich glaube, dass sie teilweise auch seine Schülerin war, die sich in ihn verliebt hat, er ihre Gefühle aber nicht erwidert hat und daraufhin hat sie sich dann an ihm gerecht.
Ja. Merlin im Großen und Ganzen am Ende der Geschichte ist eigentlich so, also es gibt viele, die sich über den streiten. Ich finde aber eine Erklärung, finde ich persönlich am plausibelsten. Merlin ist ein Spiegelbild fürs Volk, um zu dieser ganzen Geschichte auch selber Fuß zu fassen, um dem Ganzen auch selber näher zu kommen, weil er ist der Außenstehende, der meistens die Geschichte erzählt rund um Camelot und um Artus. Und der aber gleichzeitig auch für den Zuschauer oder für den Leser sehr, sehr der moralische Kompass halt immer ist. Mhm. Weil gerade er vereint alles, was in dieser Zeit damals wichtig war. Er ist eigentlich, was er alles kann, ist extrem heidnisch. Er ist sehr im Einklang mit Wald, Wiesen und Tieren. Er ist aber christlich.
Ja, was so, die Leute halt damals waren.
Ja, ganz genau. Er ist getauft. Er verkörpert halt auch gleichzeitig christliche Werte. Also er ist der Versuch, es allen recht zu machen.
Eigentlich eine widersprüchliche und fast schon scheinheilige Figur, weil dieser ganze Artus-Mythos sehr mit so christlichen Idealen, so oder auch pseudochristlichen Idealen verknüpft wird. Auch dieser heilige Gral und so diese in Anführungszeichen Reinheit und so weiter.
Der Kampf gegen die Römer alleine schon, wo zu der Zeit das Christentum halt auch hart im Kommen war zu der
oder
Zeit.
Vor allem in Rom.
Ja.
Ja, der Kampf gegen die Barbaren, die Unheiligen und so weiter. Aber Merlin selber ist ja eigentlich einer, der sich auf Zauberei, auf Witchcraft bezieht, was ja eigentlich ein komplett unchristliches, in Anführungszeichen heidnisches Motiv ist.
Ja, aber wenn du dir das Volk zu dieser Zeit anschaust, wie gesagt, die Römer waren ja da. Solche Geschichten entstehen ja nicht Tolkien setzt sich hin und schreibt die, sondern
aus dem Vakuum, ja.
Genau, also das sind ja alles so ganz viele kleine Geschichten, die irgendwann zusammengetragen wurden und dann ausgeschmückt wurden und so. Und wenn du dir jetzt das britische Volk zu dem Zeitpunkt oder generell das nicht-römische Volk Europas anschaust, dann hast du ja diese Heiden, wie sie dann ja von den Christen genannt wurden. Und 800 und oder 500 und oder je nachdem, wann diese Story da gespielt haben soll, da waren die noch nicht lange Christen. Mhm. Und ganz viele von den Leuten sind auch noch nicht christlich aufgewachsen und dann getauft worden. Oder deren Eltern oder Großeltern oder so, mit denen ist das passiert. Und das ist eben das, was wir bei Merlin sehen. Der ist jemand, der aus dem Wald kommt. Ja. Also mit der Natur verbunden ist, so wie alle anderen zu der Zeit eben auch, aber dann getauft wurde und jetzt Christ ist.
Merlins,
also er ist sehr nah an dieser Grundidee des Volkes.
Ich finde das super geil, die Erkenntnis, weil Merlins Name zum Beispiel auch, Myrdin, der setzt sich zusammen aus dem prokeltischen Mer, M-E-R. Mhm. Ich spreche es wahrscheinlich hundertprozentig falsch, ich kann leider kein
Keltisch. Du sprichst es auf jeden Fall falsch auf, aus, garantiert.
Aus dem prokeltischen Mer, was verrückt bedeutet, und Dyn, also D-Y-N, Person oder Mann. Also Merlin im Übersetzten, grob Übersetzten, bedeutet eigentlich der Verrückte oder der Kindliche. Mhm. Ja. Also er ist der ungeordnete Zausel, den alles interessiert, der sich wahrscheinlich für alles interessiert und der mit der Bürde des Wissens geplagt ist.
Hat so ein bisschen so diesen Hofnarr-Charakter, ne? So der einzige Typ, der in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen.
Verrückter Professor.
Ja, oder sowas, ja.
So, ja, je nachdem, ob man halt Magie mit Wissenschaft in der Zeit halt auch gleichsetzen möchte. Aber für mich persönlich.
Ganz ehrlich, aus heutiger Sicht war das mit der Kräuterkunde sehr viel cleverer als das mit dem Heiligen Gral.
Voll. Also, wie gesagt, es bringt für mich, diese Figur ist so ein Initiator, so ein Kleber, so ein Kleister zwischen allem. Du hast halt nicht nur die edlen, strahlenden Ritter, die sowieso unerreichbar sind. Nee, du hast auch Merlin. Du hast doch jemanden, der dadurch gut ist, dass er auch viele Sachen halt auch einfach weiß, auch um seine Schwächen weiß, wie zum Beispiel, der ist verrückt geworden, hat sich in die Einsamkeit begeben, hat dadurch die Fähigkeit der Weissagung halt erlangt. Also er ist wirklich ein Dr. Strange, weil Dr. Strange Fähigkeiten kommen ja nicht daher, dass er ein Superheld ist, sondern weil der gebüffelt hat wie irre.
Ja. Das ist aber auch geil, weil Lancelot hat ja das gleiche Problem, der wird ständig verrückt und verzieht sich dann. Nur der kommt dann nicht wieder weiser oder so, sondern er hat den Gral gesehen und wurde deswegen geheilt. Oder hat seine Ziehmutter, die Dame vom See, getroffen, wurde dann geheilt. Er hat seinen eigenen Wahnsinn nie selbst überkommen.
Ja. Und Merlin ist halt so ein bisschen wie Miraculix bei Operation Hinkelstein. Der kriegt einen Stein auf die Birne, ist dann vollkommen plemplem. Und dann legt sich das aber wieder.
Ey, Operation Hinkelstein hat mich als Kind völlig verstört.
Ja, Mann, ich fand die Darstellung und die Zeichnung und wie die reden oder völlig so. Fertig. Ey, Alter, Operation Hinkelstein hat ich auch, meine Schwester hat den
die immer, hat mich immer traurig gemacht.
Hat den immer sau gerne geguckt. Operation Hinkelstein war für mich immer zu gruselig als Kind.
Ja. Ich fand den richtig traurig gemacht.
Wo dieser heidnische Seher dann ins gallische Dorf kommt und denen sagt, ey Leute, es wird alles scheiße.
Ja.
Dieser Anti-Obelix, Miraculix.
Das hat mich fertig gemacht. Ja.
Stimmt, der in dem Wildschwein rumwühlt und dann herumliest und sowas alles. Das ist
Anti-Miraculix. Ja.
Ja, Merlin, der große verrückte, dusselige Zauberer. Weißt du, der Penner, der auf dem Hof irgendwo rumhängt, sagt, der Untergang kommt und schmeißt ihm Kronkorken hin und ist er happy.
Ey Leute, wo wir gerade über Magic Shit sprechen, kurz zu dem magischen Item der ganzen Story.
Merlins Hut.
Excalibur.
Yeah.
Excalibur. Die Fähigkeiten von Excalibur oder was es tut, so die Stats und die Buffs von Excalibur, kann man relativ schnell zusammenfassen.
1000 Int und Int Buff.
Int nicht, also keine Intelligenz. Das Interessante bei Excalibur ist, dass dieses Item zweigeteilt ist. Und zwar das Schwert und die Scheide.
Also für alle 13-Jährige, die jetzt lachen, die Scheide ist beim Schwert dieser Köcher, wo man das Ding reinschippt.
Ja. Die Hülle.
Das Schwert selbst, Excalibur, verleiht dem Träger übermenschliche Stärke. Die Scheide macht den Träger unverwundbar. Und das Interessante ist, dass diese beiden auch unabhängig voneinander funktionieren. Die Halbschwester von Artus, Morgan Le Fay, stiehlt ihm in manchen Story-Varianten diese Scheide, sodass Artus fortan nur noch übermenschliche Stärke hat, aber nicht mehr unsterblich ist. Denn er ist ja dann später tödlich verletzt worden. Ja. Und die Darstellung dieses Schwertes ist, wie viele Dinge in der Story, worauf wir später auch noch eingehen, historisch fragwürdig oder sogar falsch. Denn das, was wir in den meisten Stories sehen, dieses große, lange, breite Schwert, also das ist ja echt ein richtiger Prügel, echt so ein 2 bis 2,5 Meter langes Schwert, das gab es zu der Zeit noch nicht, als die Story gespielt hat. So, das Breitschwert wurde erst Jahrhunderte später von Menschen entwickelt und getragen.
Genau,
und
wie wir jetzt wissen, dass er Merlin eigentlich Mr. Miyagi ist, ist Artus eigentlich mit einem Katana ins Schlacht
also gerannt. Zu der Zeit, in der die Story spielt, sind die Leute halt noch mit Äxten und Knüppeln rumgelaufen. So, dass das Kurzschwert, der römische Gladius oder Gladus, war so das höchste der Gefühle, was sich die ganzen armen Briten und Barbaren da wahrscheinlich nicht leisten könnten. Also der, falls es einen historischen Artus gegeben hat, hatte der wahrscheinlich einen magischen Knüppel.
Geil.
Oder so eine heftige Axt.
Ja, vor alle so voll die Dullis, weißt du, rennen mit Knüppeln in die Welt und da gibt's so diesen einen Typen, der zufällig darauf kam, dass Nägel in deinem Knüppel besser sind. Und das war sein Excalibur.
Vielleicht hat er Excalibur, vielleicht hat er wirklich so einen Gladius oder Gladius gefunden und der einzige Brite mit einem Schwert war er halt der König dann der Briten.
Geil.
Wenn wir schon mal bei den magischen Gegenständen sind, ich habe das gerade schon in der Pause erzählt, kann ich das jetzt mal kurz droppen. Lancelot hatte natürlich auch magische Gegenstände, ganz viele, die hat er von seiner Ziehmutter bekommen, von der Dame vom See, dieser Fee. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass Lancelot je nach Geschichte schuld ist, dass Excalibur zerstört wurde oder Caliburn, je nach Auslegung, wie gesagt. Wie kann das sein, wenn Artus doch unsterblich ist und übermenschliche Kräfte hat? Lancelot hatte einen Ring, der immun gegen Verzauberung macht. Also geil. Alles, was mit Magie zu tun hat, dagegen war Lancelot immun. Und dementsprechend konnte er Excalibur zerstören.
Einen Ring immer zufällig nicht getragen, wenn er wieder sexuell belästigt wurde, ja? Von irgendwelchen Verwandten.
Mein Gott, du hast vollkommen recht.
Stimmt. Ja. Magieresistenz plus 100 hat ihm da aber nichts gebracht.
Ja, wahrscheinlich war
Cockring.
Nee, stimmt. Also laut wörtlich ist es gegen Verzauberungen. Vielleicht war das andere Zauber.
Ja, siehst du, Lancelot hätte den mal als Cockring tragen sollen.
Ja, das wäre clever gewesen. Sein Schwanz ist immun gegen Verzauberungen.
Lancelot mit dem blauen Eiern. Ja, perfekt.
Übrigens,
ja, die hatte er ja unfreiwillig, weiß er ja nicht mehr. Der wurde ja ständig gemolken, obwohl er das nicht wollte.
Molken.
Der wollte ja rein sein, der wollte jungfräulich sein, aber das hat nicht
geklappt. So. Übrigens, Richard Löwenherz, ein real existierender englischer König im 12. Jahrhundert.
Richard Klötenschmerz.
Richard Klötenschmerz. Also ein real existierender Herrscher.
Du kannst ruhig sagen, dass ich links von dir sitze.
Also der hat behauptet, sein Schwert wäre Excalibur. So, vermutlich aus Propagandazwecken, aber er war fest, wir wissen nicht, ob er davon überzeugt war, aber er hat gesagt, mein Schwert ist tatsächlich das echte Excalibur.
Richard Löwenherz ist der aus der Legende von Robin Hood, ne?
Ja, und den gab's wirklich, also Richard
Löwenherz. Ja, genau, Robin Hood ja scheinbar auch. Müssen wir auch mal eine Folge drüber machen.
Ja, ja.
Stimmt, da haben wir sogar noch drüber gesprochen, ne? Machen wir eine Folge über Artus oder über Robin Hood? Ich bin froh, dass wir uns für Artus entschieden haben.
Ja, ich auch.
Die Story ist geil.
Ich kann mir den Kevin Costner-Film nicht nochmal angucken.
Ja, doch, ich finde den geil.
Ja. Ich finde es wahnsinnig spannend, über den historischen Background der ganzen Story kurz zu sprechen. Es gibt Menschen in unserer schönen Welt, heute im Jahr 2021, die rumlaufen und versuchen rauszufinden, ob es King Arthur wirklich gegeben hat. Ob diese Figur auf realhistorischen Tatsachen beruht. Und wir können ja mal in diese Zeit zurückgehen, in der das spielt. Die Artus-Geschichte geht auf die sogenannte Völkerwanderungszeit zurück. Das ist Spätantike, so Übergang zwischen Spätantike und frühes Mittelalter, so 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Und wie in der Story war es damals so, dass mehrere germanische Stämme, wie zum Beispiel die Angeln und die Sachsen, auf die britischen Inseln migriert sind. Also dass die dahin sind. Das war natürlich vermutlich nicht wie in Hollywood-Filmen, dass eine riesengroße Armee da an einem Nachmittag einfällt, sondern
angeführt von Til Schweiger und seinem Vater.
Oh, Alter. Sondern halt, das war halt ein langsamer Prozess, der sich über Jahrhunderte erstreckte, dass immer mehr Leute so auf die britischen Inseln wollte und mal gucken wollten, was war denn da. Ja. Und das war wohl damals tatsächlich eine Zeit der Ungewissheit und der sogar der Anarchie, weil das Römische Reich immer mehr an Einfluss verlor und die römische Regentschaft sich aus Großbritannien langsam zurückzog. Und die Briten blieben zurück ohne einheitliche Regierung. Also das muss wohl eine richtige Wirtschaftskrise auch in Großbritannien ausgelöst haben, als die Römer plötzlich weg waren.
So ein richtiges Machtvakuum, genau. Ne?
Weil vorher gab es ja die römische
Machtvakuum. Währung. Machtvakuum. Ich habe gerade Machtvakuum gesagt. Ne?
Ein Machtvakuum. Machtvakuum. Also wenn der größte Schläger vom Schulhof verschwindet, gibt es viele kleine Schläger, die ihn ersetzen wollen und da herrscht dann für alle Chaos.
Genau. Also es gab ja damals die römische Währung, die Dinar. Und als die Römer plötzlich weg waren, war das in ganz vielen Regionen plötzlich so, dass diese Währung nicht mehr akzeptiert wurde. Und wenn du jetzt als Landlord da dir ein Reichtum in Dinar aufgebaut hast, war das plötzlich ein Scheißwert. Also wir könnten fast von einer Hyperinflation sprechen. Und die Römer waren halt jahrhundertelang da und viele haben sich als Anglo-Römer sogar identifiziert, weil halt unter den Römern auch nicht alles schlecht war. Sowas haben uns die Römer gebracht, außer
Schulen und Krankenhäuser und
sanitären Anlagen und so weiter.
Also, allgemeine Gesundheitswesen.
Also natürlich waren die Römer Invasoren, aber die haben da halt auch was hochgezogen. Ja. So, und plötzlich waren sie weg. Plötzlich waren sie weg. Und das löste eine fette Wirtschaftskrise im frühmittelalterlichen England aus. Ja.
Tja, seht ihr Leute, das passiert, wenn Ausländer raus, ne?
Ja. Ja. Ja, und Artus ist da halt.
Was für ein weirder Vergleich.
Und Artus ist da halt. Artus ist da halt so eine. Die Figur des Artus ist so ein Wunschgedanken fast schon. Des mächtigen Herrschers, das finden wir ja in allen Kulturen, so dieser Wunsch nach dem starken Mann, der jetzt kommt und in dieser Zeit der Unsicherheit uns da rausholt.
Das ist mal passiert, das war nicht so geil.
Genau, das hatten wir Deutschen auch schon ein paar Mal. Bei uns ist es meistens schiefgelaufen. Ja, aber die Briten haben bis heute da so eine fast schon verklärte, romantische Vorstellung davon. Ich glaube,
wir Deutschen warten einfach nur noch auf Til Schweiger.
Ja, Mann.
Ja. Der ist ja in England mit seinem Vater, um gegen König Artus zu kämpfen.
Mittlerweile ist er leider hier, der wohnt in Hamburg.
Dass Artus ein konkretes historisches Vorbild hatte oder vielleicht sogar existierte, wird heute sehr stark angezweifelt und von der modernen historischen Forschung eigentlich sogar abgelehnt. Es gibt keine Überlieferungen über seine Geschichte oder seine Existenz aus der Zeit, in der das spielte. Ja? Die allererste Schrift über ihn ist erst um 800 entstanden, die Historia Regum Britanniae, die von einem Mönch geschrieben wurde. Und die von heutigen Historikern als so eine Art Fanfiction eingeordnet wird. Also der hat so die britische Historie nachgezeichnet und mit eigenen fiktiven Ideen und unbelegten Dingen einfach ausgeschmückt. Und erst ab dem 12. Jahrhundert ungefähr, haben wir schon drüber gesprochen, dann von britischen und auch von französischen Schriftstellern immer weiter ausgeschmuckt. Und diese Story ist bis heute angeschwollen zu einer teilweise märchenhaft verklärten High-Fantasy-Story, in der Drachen und Zauberer und magische Artefakte vorkommen. Und die Story ist einfach wahnsinnig vielseitig. Es gibt Artus-Stories, wo alles so Game of Thrones-artig düster und halbwegs realistisch gezeichnet wird. Und es gibt dann die kompletten High-Fantasy-Dinger mit Drachen, der Raumzeit-Anomalie Avalon, mit Heilerinnen, Hexen und so weiter und geheimnisvollen leeren Stühlen in der Tafelrunde, die dich umbringen, wenn du dich draufsetzt. Und die Story ist halt komplett angeschwollen. Ja. Ja. Es gibt,
voll geil.
Es,
Mann, das ist ja cool, ey.
Es gibt übrigens in Glastonbury in England gibt es uralte Ruinen eines Klosters. Und Glastonbury erhebt bis heute den Anspruch, Avalon zu sein.
Avalon?
Ja, diese Gemeinde dort sagt bis heute, wir sind der Ort, der früher als Avalon bekannt war. Und da gibt es so uralte Ruinen von einem Kloster und da sollen die Überreste, die Leichname von King Arthur und Guinevere begraben sein. Ja.
Aber das widerspricht doch voll der Geschichte, weil Also meines Wissens hat Arthur darauf bestanden, weil er so ein Versprechen gegeben hat, dass er in Camelot begraben wird und nicht in Avalon. Ahnung.
Also da um 1100 sollen Mönche die Überreste Arthurs gefunden haben, der Beweis, eine Schrifttafel.
Ja.
Also da stand halt eine Schrifttafel, also so ist die Story. Da stand eine Schrifttafel, hier liegen die Gebeine von King Arthur und seiner Gemahlin Guinevere und das haben diese Mönche halt als historischen Fakt angesehen und ja, ihr merkt schon, das ist alles so ein bisschen Halbseiden.
Joseph Smith war ein Prophet.
Dum, 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 dum. Also das ist alles so ein bisschen Halbseiden.
Ja.
Ja, sehr mythologisch aufgeladen.
Die Frau glaubt die Geschichte nicht.
Schlau, 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 schlau. Ja, und dieser, also das, also dieser gesamte Komplex, diese gesamte Arthur-Story und wie wir die heute sehen, ist ein riesengroßer Komplex von historischen Ungenauigkeiten. Also die komplette Darstellung, wie wir die arthurianische Geschichte heute sehen und darstellen, passt überhaupt nicht in die Zeit, in der die Story spielt. Also die Story spielt im Frühmittelalter, 5. 6. Jahrhundert nach Christus. Und den ganzen Scheiß, den wir in den Storys sehen, den gab's damals noch nicht. In den Storys tragen die immer so geile Metallrüstungen, so Harnische mit Metallarmen und Beinen und so. Ein Scheiß, das wurde erst 500 Jahre später erfunden. Wahrscheinlich trugen die zu der Zeit nichts weiter als Lederrüstungen. Der absolute, das A-Item überhaupt in Sachen Rüstung damals war dieser römische Metall Harnisch, diese Brustplatte vorne. Aber mehr gab's nicht. Also diese Ultima Online Brustplatten, wo so ein kompletter Typ in Metall rumläuft, das gab's einfach noch nicht damals.
Sogar erst viel später?
Ja,
das kam aus Frankreich, ne? Diese Cavalier.
Also läuft Clive Owen als König Artus nicht auch in so einer Römeruniform?
Nee, der hat eine Leder. So römisch angehaucht.
Genau. Ja. Also dieser komplette Metallharnisch, den gab's erst viel später. Das ist eher so ein Hochmittelalter-Ding.
Ja.
Ab 12.300 nach Christus, ja. Auch dass die alle in Pferden unterwegs sind. Das Pferd war zu der Zeit im Frühmittelalter noch wirklich so ein Porsche, den sich nur ganz, ganz, ganz wenige Leute leisten konnten. Ich hab eine Doku gesehen, wo
der Kokosnuss ist gar nicht so unrealistisch.
Also, ein Typ nur. Ich habe eine Story gesehen, eine Doku gesehen, wo der Historiker meinte, vermutlich war King Arthur, wenn der überhaupt existierte, ein römischer Söldner, der mit seinen Kumpels zu Fuß unterwegs war. Also der Film Arthur mit Clive Owen aus 2015 und Keira Knightley, so beschissen der auch ist, ist historisch von allen Arthur-Stories, die wir sehen, vermutlich der korrekteste.
Ich muss ja ehrlich gesagt zugeben, dass ich den Film mag.
Ach genau, papalapap.
Ja, ist so ein Guilty Pleasure. Ich weiß, dass der scheiße ist, vor allem weil Til Schweiger dann vorkommt. Und das auch in so einer lächerlichen Rolle. Aber auch das ist so, irgendwie mag ich den Film.
Auch die Ritterturniere, die großen Metallschilde, all den ganzen Scheiß gab's erst viel später. Camelot selber, solche Steinburgen konnte man damals noch nicht bauen, das gab's noch nicht. Wenn Camelot wirklich existiert hat im Frühmittelalter, war's höchstens so eine Wallburg. Mhm. Also so ein Dörfle, das halt wie bei Asterix und Obelix von Baumstämmen eingezäumt war. Ja, also es ist halt komplette...
Der geil, Alter, so Artus und der Stammtisch der Fliesenleger.
Ja, also die...
Fliesen gab's noch nicht.
Also die komplette Darstellung der arthurianischen Geschichte ist historisch einfach komplett falsch eingeordnet.
Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Vor allem, also ich finde das so spannend mit den historischen Quellen, weil die Römer waren ja prinzipiell ganz gut, ihren Scheiß aufzuschreiben. Deswegen weiß man ja so viel über die Römer.
Ja.
Die haben ja relativ viel aufgeschrieben.
Waren sehr bürokratisch.
Wie die Griechen ja eben auch. So, die haben ja auch viel aufgeschrieben. Und es klingt eigentlich total logisch, dass nachdem die Römer abgehauen sind und bevor sich in England wieder was Stabiles aufgebaut hat, dass es da keine Geschichtsschreibung gab, ist eigentlich total logisch. Das finde ich total spannend. Mhm. So, ne? Und dass dann von den Leuten, die danach kamen und dann wieder die Zeit, das muss man sich ja auch mal gönnen, die Zeit, ein Buch zu schreiben, gerade im Mittelalter, das ist ein bisschen anders als heute, dass da dann Sachen dazu erfunden wurden, weil man es im Zweifel einfach nicht mehr weiß. So, wir reden ja von, weiß ich nicht, 300 Jahren ungefähr, wo es dieses Machtvakuum halt eben gab, ich glaube sogar noch ein bisschen länger, wo wirklich Kraut und Rüben war. So auf dieser Insel, ne? Und dass dann Mönch XY, der sich da hingesetzt hat und von seinem Abt oder Äbtissin oder so, wie heißt das? Oder von seinem Bischof, was ja im Prinzip auch ein Abt ist, gesagt bekommen hat, Alter, jetzt schreibt das mal auf, was hier passiert ist in den letzten 200 Jahren oder 300 Jahren, dass der dann Sachen dazu erfindet, ist eigentlich nur logisch. So, ne? Weil woher soll er das wissen? Außer von irgendwelchen Leuten, die Geschichten erzählen.
Wir wissen es nicht genau, aber es ist die komplette Abwesenheit von irgendwelchen Beweisen oder glaubwürdigen Quellen über die Nummer.
Also sprich, es kann alles wahr sein.
Ja.
Du kannst die Nicht-Existenz des Pumuckls nicht beweisen.
Also was von Historikern an, also was Historiker
auch immer euch gefällt. Wenn ihr glauben wollt, dass...
Ja, ohne die Magie jetzt. Diese Clive Owen-Nummer.
Ja. Weißt du,
ich glaube die Magie.
Ich weiß, die Erklärung ist jetzt halt erwachsen und langweilig und blöd, aber Historiker gehen heute davon aus, dass hier eine Grundidee, ein Wunschgedanke gemixt wurde mit verschiedenen, vielleicht real existierenden Dingen und Personen. Ein riesengroßes Mash-up.
Ja, das passt ja eben zu dieser Zeit der mangelnden Geschichtsaufzeichnung,
ja, genau.
Dass man sich dann halt Geschichten von überall her zusammengedingst hat. Und jemand hat gehört von einem coolen Typen. Geil, wie nennen wir den? Lancelot. Dann gab's doch diesen einen Prinzensohn oder den Königssohn. Ja, okay, vielleicht war das der gleiche. Genau das gleiche wie mit Artus. So, der König ist abgesetzt worden. Okay, scheiße, was machen wir? Der hatte dann vielleicht einen Sohn. Dann hat irgendwer mal gehört, war das der Sohn? Keine Ahnung, lass mal aufschreiben. Mhm. So, ne? Also dann spinnt sich sowas ja zusammen.
Es klingt halt sehr nach... Also ich finde, dadurch, dass das sich alles so uneins ist, bestätigt das halt diesen Flickenteppich, der England halt auch wirklich war. Dass da verschiedene Dörfer, Stämme, was auch immer waren. Und da Sagen umhergereicht wurden, die dann früher oder später den Weg zu jemandem gefunden haben, der einfach gesagt hat, weißt du was, ich schreibe die Pisse jetzt mal auf.
Ja, im Prinzip die Entstehung der Evangelien damals.
Ja, ganz genau.
Um 60 nach Christus.
Ja, ja.
70 nach Christus.
Mensch, meine Güte, das mit dem Kind und dem Stall. Ein Glück schreibt das hier jetzt keiner auf. Das Evangelium nach Lukas.
Ja, und viele, viele Story-Elemente, viele, viele Tropes, viele grundsätzliche Story-Elemente in der Arthur-Geschichte, die sehen wir heute noch. Zum Beispiel das Schwert aus dem Stein ziehen. In Skyrim kannst du ein Schwert aus dem Stein ziehen. Bei Zelda muss Link ja immer das Schwert aus so einem Stein rausballern. Bei Secret of Mana heißt es sogar Caliburn, glaube ich. Mhm. Bei Yu-Gi-Oh!, auch bei Dragon Ball Z gibt es so, ich ziehe ein Schwert aus dem Stein Nummern. Bei He-Man Masters
of... Oh, stimmt, bei Dragon Ball gibt es wirklich, ja.
Bei He-Man Masters of the Universe, dem Dolph Lundgren-Film, muss er auch ein Schwert irgendwo rausziehen.
Bei Fable 1 kann man ein Schwert aus dem Stein ziehen, wenn man möchte.
Ja, und bei Marvel haben wir Thors Hammer. Ja. Die Superwaffe.
Der sich nicht heben lässt, es sei denn, du bist wahrürdig. Das heißt, er hat den Stein immer dabei.
Ja. Die Superwaffe, die nur von dem einen benutzt werden kann, der würdig ist.
Vielleicht ist ja auch der Hammer, der Stein und selbst Thor ist nicht würdig, weil er hat noch nicht den kleinen Dolch aus dem
Griff gezogen. Ja, Mann, der ist nur mächtig genug, den Stein zu tragen.
Oder bei Harry Potter, der Elderstab.
Stimmt, den musst du gewinnen. Ja. Du musst würdig sein.
Genau.
Ja. Also diese Idee des Würdigseins ist halt super alt, ne? Ich meine, die wird ja selbst in der Artus-Geschichte recycelt mit ich bin nicht würdig, den Heiligen Gral anzufassen.
Stimmt.
Ja. Also im Mittelalter ging es viel um
Würdigsein. Deshalb, du kannst ihn halt nicht einfach nur anfassen. Ich meine, bei Indiana Jones ist einem sofort das Gesicht geschmolzen, nachdem er den falschen Kelch angepackt hat. Ne?
Das ist ja die gleiche Idee.
Ja, ja.
Auch das mit der Bundeslade bei Indiana Jones. Wenn du nicht würdig bist, pack das Ding nicht an, Alter, sonst bist du ein schmelzender Nazi. Ja. Das ist doch scheiße.
Weiteres Motiv, der schlafende Herrscher, der wiederkehrt. Das gibt's auch in der deutschen Geschichte tatsächlich. Der Friedrich Barbarossa, der Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches war.
Ach, die Story, Mensch.
Von dem gibt's auch die Story, dass er schläft und irgendwann wiederkehrt. Scientology hat die gleiche Geschichte mit dem Alien-Herrscher Xenu, der irgendwo in einem Berg pennt.
Ja, können wir das bitte nicht mit einbringen?
H.P. Lovecraft, Cthulhu, der irgendwo unterm Pazifik pennt und wiederkommt. Aragorn.
Bei Herr der Ringe.
Ja.
Also der schläft ja jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern er ist die ganze Zeit untergetaucht als Waldläufer, obwohl er eigentlich der rechtmäßige Herrscher Gondors ist.
Ja, obwohl, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber J.R.R. Tolkien hat natürlich Inspiration für sehr viele Figuren, natürlich aus der ganzen Rittersaga von Artus.
Du meinst halt das Schwert, den Ring, den König,
den Zauberer.
Der Zauberer.
Alle, die irgendwas damit zu tun haben, dass Frodo
die und Sam weiterkommen. Die Feen, Schrägstrich Elm.
Und hier haben wir Kampf gegen den einen Bösen, das zerbrochene Schwert.
Wie heißt der bei
die Erbschuld.
Fuck, wie heißt der nochmal bei im Silmarillion? Morgoth.
Morgoth.
Morgoth. Wie heißt der bei in der Arthur-Sage nochmal, der Böse?
Mordred.
Case closed.
Ja, volle Möhre.
Ja, wir haben besser
gut kopieren als schlecht geklaut.
Also es gibt ja auch den schlafenden Antagonist, der wiederkehrt, wie Sauron in Herr der Ringe oder wie Voldemort in Harry Potter zum Beispiel.
Stimmt. Ja.
Ja. Ja, und
oder Darth Sidious in der Prequel-Trilogie.
Ja. Oder natürlich auch der auserwählte, aber noch unerfahrene Held, Harry Potter zum Beispiel, The Chosen One.
The Chosen One.
Ja. Der kriegt sogar ein Schwert.
Luke Skywalker. Luke Skywalker, der in seiner Jugend, niemand weiß, dass er eigentlich der Sohn von Anakin Skywalker ist.
Ja.
Seine Identität wird geheim gehalten und er bekommt dann einen geheimnisvoll magisch begabten Mentor, Obi-Wan, an die Seite.
Ja. Bekommt das Schwert seines Vaters.
Genau.
Star Wars wurde ja nicht ohne Grund gesagt, hier Zauberer im Weltall.
Ja.
Wizards in Space.
Ja. Matrix. Neo, der Auserwählte. Ja. Katniss Everdeen vielleicht sogar in den Hunger Games, den Hungerspielen.
Ja.
Die so die Auserwählte ist und die sich eigentlich gar nicht, die am Anfang da eigentlich gar keinen Bock drauf hat.
Ja, nur das war nicht vorbestimmt.
Ja.
Ja, okay, das ist.
Aber trotzdem.
Ja. Frodo natürlich sowieso. Frodo.
Bella aus Twilight.
Frodo, der seinen.
Das war auch nicht vorbestimmt.
Frodo, der ja auch seinen eigenen Haus- und Herdzauberer Gandalf bekommt, der ihn berät.
Und was irgendwie auch vorbestimmt war, weil Bilbo vorher schon den Ring gefunden hat.
Ja, stimmt. Das ist auch wieder dieses Prinzip der Erbschuld. Halt auch wieder. Es wird wieder was.
Erbschuld ist schön, ja.
Ja.
Und auch hier wieder diese weiteres, haben wir gerade schon drüber gesprochen, weiteres Trope. Der mächtige magische Mentor. Dumbledore, Gandalf. Obi-Wan Kenobi bei Star Wars zum Beispiel.
Da
fällt uns jetzt auch
oder ein. Oder in der neuen Trilogie dann Luke Skywalker, da ist Luke dann plötzlich der Mentor.
Wir Sean Connery und die Unbestechlichen.
Hier nicht über die neue Trilogie sprechen.
Ja. Oh, stimmt, hier, wo ich gerade schon konnte, hier Highlander.
Stimmt, Highlander. Ja,
klar.
Da gibt's auch das Schwert.
Ja.
Klar.
Ja.
Ja.
Was mir noch einfällt, weil damals, habt ihr Vikings jetzt geguckt?
Nee. Nein.
Wollt ihr das noch gucken?
Ja.
Okay, dann müsst ihr euch jetzt die Ohren zuhalten und auch alle Hörer, die das noch nicht... Nee, das ist nur ein Spoiler in einer wirklich kleinen Nebenhandlung irgendwo.
Okay.
Das hat mit der Haupthandlung nichts zu tun. Es gibt nachher eine Figur, der heißt Bischof Hammond. Und als er zum ersten Mal auftauchte, der wird etabliert mit einem Schwenk über sein Schwert, weil das so ein mega schönes, mega christliches Schwert ist. Also mit so einem Christenapfel da oben drauf, weißt du, dieser Königsapfel und so. Und ist halt ein Blenden hier. Ich habe ein Foto von dem raus, weil ich gucke mir den
auch mal
gerne an, diesen Typen. Und das ist einfach so ein mega schöner Typ.
Hm.
Und ich habe wirklich gedacht, als das...
Hauptdarsteller bei Bandit Like Beckham oder
From Paris
With Love.
Genau. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, so krass, jetzt führen die da echt Artus ein, wegen diesem Schwert. Ne? Und der heißt aber anders, also es ist halt der Hammond von Sherbock, den hat es auch wirklich gegeben, bla bla bla, völlig egal. Jedenfalls, der wird genau so erzählt wie Lancelot, aber mit Excalibur. Total faszinierend. Okay. Und dann auch diese Nummer, oder das ist so eine Mischung aus Lancelot und Artus. Der ist halt kein König, der ist nur so ein Bischof, aber der krasseste Typ, den es gibt, der krasseste Krieger. Und wenn die ganze Zeit voll mega brav, gottfürchtig und so weiter, er wird sauer, dann schlachtet der Leute wie Sau, vor allem Wikinger oder halt nachher Lancelot. Auch Engländer und so. Ja. Ne? Der ist halt wie Lancelot, nur mit Excalibur. Mhm. Verliebt sich dann eben auch in Lagertha, also so die verbotene Prinzessin und so. Also es ist wirklich faszinierend, wie nah diese Nummer dran ist. Und ich war echt enttäuscht, als sie gesagt haben, dass der Bischof Hammond heißt, weil ich hätte das geil gefunden, wenn sie den Lancelot genannt hätte.
Na gut.
Weil Vikings ist Fiktion so.
Weiteres Thema, auf der Seite, wo ich das gelesen habe, hieß es The Evil Offspring, das böse Familienmitglied oder die böse Nachkommenschaft. Hier, Mordred.
Die Nachgeburt.
Der Neffe oder manchmal auch Sohn. Morgan Le Fay, die böse Halbschwester. Das haben wir heute auch häufig. Zum Beispiel, Verzeihung, dass ich mit so einem absurden Beispiel anfange, aber Bart Simpson ist auch der böse Abkömmling.
Ja, stimmt.
So der das eine Kind, das der Antichrist ist.
Das schwarze Schaf.
Ne? Gibt das sogar die Folge, wo er sich einmal auf so einen göttlichen Thron setzt und dann plötzlich der Antichrist versehentlich gekürt wurde.
Ja,
so
und er seine Macht davon nutzen macht,
so seine Macht dafür gebraucht, seine Bettzeit zu überziehen.
Du hast einen ehrenhaften, sauberen Herrscher, der aber ein abgrundtief böses Balk zur Welt bringt.
Oder ein Bruder, Scar zum Beispiel.
Ja, bei König der Löwen.
Ja, oder halt auch, ach Gott.
Eigentlich in jeder Disney-Geschichte.
Wie heißt er denn nochmal? Keine Ahnung, aber der Antagonist, gespielt von David Thewlis bei Dragonheart. Der auch so ein noch größerer Tyrann wird als sein Vater eigentlich.
Der mit dem Herz von Draco weiterleben kann und eigentlich dem Land das Heil bringen soll, aber sich dann als Tyrann rausstellt. Gott, habe ich diesen Film als Kind geliebt.
Ja, Mann.
Ich habe jedes Mal geheult, wenn Draco gestorben ist.
Ivan heißt er.
Ja.
Mhm. Ja. Anakin Skywalker, auch so ein Evil Offspring. Obwohl wir seine Eltern nicht wirklich kennenlernen.
Naja, weil er scheinbar Macht geboren ist, aber...
Ja, wie Merlin.
Bei dem ist es andersrum. Aus der Sicht des Imperiums ist Luke Skywalker das schwarze
der
Schaf
Evil
der
Offspring.
Familie.
Dieser kleine Satansbraten.
Ja, wie heißt
schläft auch mit seiner Schwester fast. Und so.
In der neuen Trilogie, wie heißt der Adam Driver? Wie heißt er nochmal?
Kylo Ren.
Kylo Ren ist auch der Evil Offspring.
Ich finde Ben Kenobi lustiger.
Ja.
Der heißt auch Ben, ne? Ben Skywalker dann, ne?
Ja.
Tom Riddle, a.k.a. Voldemort, könnte man fast als so eine Art Evil Offspring von Hogwarts, der Schule, sehen. Ja, okay, das ist jetzt sehr weit gefasst.
Ja, weil der kommt echt aus schwierigem Hause.
Ja, ist hier Longbottom, Langarsch ist eigentlich auch Lancelot. Komm.
Die Tafelrunde selbst.
Mit dem Schwert am Ende, ne?
Ja,
bester
stimmt.
Mann.
Die Tafelrunde selbst ist auch so ein Tropus, den wir heute lieben. So dieser Club, dieser Verein aus den in Anführungszeichen gleichgestellten Helden. Die Avengers.
Avengers, Justice League.
Justice League. Genau.
Diese FIFA. Ganzen Assembling-Sachen.
Die FIFA.
Oh Gott. Die FIFA. Oh.
So, das Netzwerk des Bösen.
Nein,
die Republikaner, die FIFA und die CDU wahrscheinlich.
Das ist das mit dem Imperium, was du meinst.
Das ist der Evil Offspring. Ja.
Scheiße. Aber das Imperium hat sowas auch. Wenn der große Ritter. Der gefallene Ritter dann da hinkommt?
Beckenbauer?
Nein, Vader war es.
Beckenbauer.
Hier, der gefallene Ritter ist, ich bin kein Fußballfan, aber Lothar Matthäus 100%.
Wo wir gerade über Marvel sprechen, die X-Men, Charles Xavier, ist ja auch so eine Art Merlin-Figur, der selber super krasse Fähigkeiten hat auf mentaler Ebene, selbst aber aktiv physisch gar nicht so sehr eingreift, sondern alle nur berät und die Strippen zieht.
Was übrigens interessant ist in den X-Men-Filmen, muss man darauf achten, in jedem X-Men-Film ist das Erste, was passiert, ist Charles Xavier irgendwie ausschalten.
Ja.
Weil der einfach sonst so eine Plot-Armor hätte.
Ja.
Ja. Genau, wenn es eine neue Serie über King Arthur geben würde, wäre das immer so mit Merlin. Die Geschichte fängt an, Merlin hat Durchfall oder wird verführt oder was weiß ich was.
Er setzt sich auf den Donnerbalken, haut riesig was in den Burggraben rein und aufgrund seiner magischen Scheiße werden die Leute plötzlich im Dorf unsterblich oder sowas. Da kommt der Zaubertrank her.
Was? Ich glaube, ich habe gerade die letzten 2 Minuten zugehört. Ich habe das von Fred nicht verstanden und von dir nicht. Aber ich fand's lustig.
Ja. Was wir auch noch sehen hier in der Story ist zum Beispiel das klassische Love Triangle, das Liebesdreieck. Ja. Also die Freundschaft, meistens halt ne, zwei Männer, deren Freundschaft durch die Liebe zu einer Frau herausgefordert
also
wird.
Also jeder Cameron Diaz Film ever.
Ja. Batman und Superman bei Martha, da ist es zufällig die Mutter.
Mhm. Gott, ja.
Ja.
Ja, die Sam Raimi Spider-Man-Filme mit
Mary Jane,
Peter Parker und wie heißt er noch?
No,
James Franco. Also Osborn. Harry Osborn.
Und das dicke Ende. Das Mutual Kill, also gegenseitiges Töten. Am Ende der Arthur-Story töten sich Arthur und sein Neffe-Sohn Mordred gegenseitig. Also Arthus wird nach Avalon gebracht und ist nur tödlich verletzt. Aber so von der Dramatik her fühlen wir das. Achtung, kurze Endgame-Spoiler. Endgame am Schluss, wo Iron Man und Thanos sich gegenseitig auslöschen. Also der Held muss sich selbst opfern, um den großen Gegenspieler zu vernichten.
Wie gesagt, Gladiator, praktisch genau das gleiche Ende. Er wird, also wichtig ist auch, also das war ja bei Avengers jetzt nicht so, aber der Held überlebt den Tod des anderen und stirbt dann erst.
Harry Potter.
Oh, der Held muss nach dem Bösen sterben.
Harry Potter auch. Harry Potter stirbt sogar vor Voldemort. Das und er musste aber sterben, damit er Voldemort fertig machen
kann. Ja, und das ist ein super, super klassisches geschichtenerzählerisches Motiv.
Das ultimative Opfer.
Das ultimative Opfer. Ich habe gerade die Mafia-Serie Subura fertig geguckt. Da ist es am Ende auch so, Achtung Spoiler, dass einer der Helden dann am Ende stirbt im Finalen, weil er sich im finalen Kampf aufgehopfert hat.
Ja. Aufgehopfert?
Ja. Also, das ist ja wirklich, also, dass der Held sich am Ende aufopfert, ist ja der Klassiker. So, ne? Was auch voll geil ist. Immer.
Na klar.
Ja. Hier, wenn man in ein anderes Genre reinspringt, will Gran Torino zum Beispiel, Dings sich da erschießen lässt.
Clint Eastwood.
Oder Data bei Star Trek, der sich im Film Nemesis selbst opfert, um das romulanische, Excalibur-artige Superraumschiff Neo. Zu zerstören.
Ja. Neo, der sich an die Maschine anschließen lässt und selber opfert, damit die Maschinen Zugang zu der Matrix haben, um
Jesus, der sich ans Kreuz nageln lässt.
Ja.
Verzeihung,
Kyle, der die Schulden der Menschheit auf sich nimmt.
Bevor die Mails kommen, Verzeihung, die Scimitar in Star Trek Nemesis war natürlich ein remanisches Raumschiff. Verzeihung.
Ist schon viel zu spät, Fried. In der Zeit, wo du das gesagt hast, sowas muss sitzen, Junge.
Da kannst du dich nicht versprechen.
In der Zeit, wo du dich entschuldigt hast, sind die 10.000 Mails schon wieder rausgegangen.
Hier Spock zum Beispiel, der sich opfert, oder bei J.J. Abrams, umgekehrt Kirk sich opfert.
Ja.
Solche Dinge müssen passieren.
Ja,
ja gut, aber das ist wieder nicht dieser Mutual Kill, dieses gegenseitige Töten. Da geht es ja darum, dass der Protagonist und der Antagonist sich gegenseitig umbringen.
Ja, okay, stimmt.
Ja. Und sich sozusagen gegenseitig neutralisieren. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn man da weiter gräbt, findet man noch so viele Sachen. Man kann es auch überinterpretieren. Aber also viele der Sachen.
Er hat Abitur.
Also viele der Sachen hat die King Arthur Story sicherlich auch nicht erfunden, weil es gab ja noch früher so andere Fanfictions wie die Bibel. Aber also die haben jetzt auch nicht alles erfunden, Artus und Co. Aber da ist schon wahnsinnig viel drin, das wir in unserer heutigen Pop- und Comic-Kultur wiederfinden.
Tja. Was lernen wir daraus? Bärenkatapulte hätten geholfen.
Ich hab Richard letzte Tage Jan-Philipp Zimini gezeigt, er kannte den noch nicht. Ich muss dir das, glaube ich, auch mal zeigen. Das ist ewig alt, aber es ist so lustig.
Bärenkatapulte mit Kettensägen an den Füßen. Awesome.
Ja, genau. Ja,
da sind wir wieder bei der Superwaffe.
Ja. Schießen sie nicht Laser aus ihren Augen, sondern etwas Gefährlicheres. Kettensägen. Großartig. Egal.
Ja,
haben wir noch was?
Die King Arthur-Sage. Also natürlich auch mal hier wieder nur ein grober Abriss, was wir euch da geboten haben.
Ja, kurzer Disclaimer zum Ende. Bisschen dumm. Das hat Fred anfangs auch schon gesagt. Ja, es gibt 1000 Variationen dieser Geschichte.
Mann.
Und nein, wir nehmen nicht die aus den Netflix-Serien, sondern die von ein bisschen älter. Aber auch da gibt es, wie gesagt, es gibt 1000. Allein bei Lancelot sind zeitgleich 2 Riesenepen entstanden, die 2 unterschiedliche Geschichten erzählen.
Ich streich Arthas, mach Arthas draus und du hast fast die Geschichte von WoW da noch irgendwie teilweise mit drin.
Beziehungsweise von Warcraft 3.
Ja.
Hat jeder von euch zum Schluss für den interessierten Hörer, der sich vielleicht tiefer eingraben will, hat jeder von euch vielleicht einen Film- oder Serientipp, was man gucken sollte, wenn man in die Nummer rein will?
Merlin mit Sam Neill. Achtung, übler Kitsch aus den 90ern, aber eine schöne Handlung.
TV-Zweiteiler, ne?
TV-Zweiteiler. Wie gesagt, den kann man leider nirgendwo im Moment gucken. Ich hoffe, dass er irgendwann nochmal auftaucht. Im Free-TV läuft er ab und zu noch.
Oh, ehrlich gesagt, so richtig einen Tipp habe ich gerade nicht. Also, versucht mal Mystic Knights, die liefen früher auf Super RTL.
Mystic Knights, they come to save our lives. Mystic Knights.
Ey, ich hab das geliebt als Kind. Ja. Fand ich die cool mit ihren Rüstungen, die sich verwandeln können.
Power Rangers im Mittelalter.
Ja, viel geiler als Power Rangers.
Mystic Knights.
Weil wenn eine Sache in meinem Leben, und eigentlich sollte das für alle gelten, es gibt nur eine Sache, die Science Fiction schlägt. Fantasy. Aber das Problem ist, beides kann brutal scheiße sein.
Ey, Alter, wenn eine Serie einen Titelsong von den Kellys hat, dann haben die mich.
Ja, Mann, das war die fucking Kelly Family. Oh, das war die scheiß Kelly Family. Voll krass, Alter.
Oh, ja. Mystic. Das war wahrscheinlich der beste Song von denen.
Der bekannteste auf jeden Fall gleich nach Sometimes
I wish I were in
nee, I was.
I wish I was.
Das war übrigens mein erstes Konzert. Da war ich 9.
Was du spielst? So?
Ja, da hat mein Onkel mich damals wegen meiner Cousine, also seiner Tochter, die war ein Kelly Family
ist
Fan.
Ja,
er ist ein riesen Metal Fan und musste aber halt auf dieses Kelly Family Konzert. Und meine Eltern fanden es halt eine clevere Idee mit denen zusammen, dass ich mitgehe.
Die Hörer wissen ja von meiner pathologischen Angst vor Grace. Deswegen bleibe ich bei I'm in love with an alien. Auch ein Kelly Family Song, ja.
Ja, aber ich fand das Konzert war damals geil. Das war halt mein erstes Konzert, aber richtig war los, ja Alter. Geil, Alter.
Das geht in die Kack- und Sach-Lore ein. Das Tobis erstes Konzert, dir. Kelly Family.
Ey, das war wirklich geil. Das war halt logischerweise ein riesen Konzert. Das war das erste, also mein erstes Konzert war direkt so ein richtiges, großes,
wow,
kleines Stadion-Konzert. So, ne? Geil. Also es war irgendein Stadion.
Was war dein erstes Konzert?
Scheiße, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Richard, weißt du's?
Phil Collins.
Nein!
Wirklich? Freilichtbühne, Freilichtbühne in Berlin, Phil Collins.
Wie alt warst du da?
Da war ich, boah, so 11, 12, geil, so in dem Dreh. Ja, mein Vater hatte meine Schwester vorher mit zu REM genommen. Mhm. Und war ich tierisch pissig auf die beiden, dass die zu REM gegangen sind, weil klar, kenne ich nicht, wollte ich trotzdem mithalten. Ne?
Klar, ja.
Und ja, mein Vater kam halt dann irgendwie günstig an Tickets zu Phil Collins ran. Und ich fand damals schon Phil Collins ganz cool und haben uns Phil Collins reingezogen. Das war mein erstes Konzert, das war mega geil.
Geil. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendein Metal-Scheiß wahrscheinlich. Ja.
Bei mir auch.
Oh, den, ja, ja.
Das war Maiden.
Das war
nicht die Kelly Family.
Genau, das war die Metal-Death-Band Kelly Cover. Band.
Oh je, yeah, Mann.
Das war Kelly's Family.
Ja, Sons of Sam, ne?
Na, da ich ja früher sehr viel in der Pforzheimer Musikszene unterwegs war, war mein erstes Konzert sicherlich irgendeine kleine regionale Kackband, aber mein erstes Konzert bei einer großen Band weiß ich nicht mehr, tatsächlich, ehrlich gesagt.
Also mein erstes Konzert, was ich mir selber ausgesucht habe, war auch bei einer kleinen regionalen Kackband. Ja. Das war damals noch ein, oh, das weiß ich noch, Shoutout, weil ich weiß, eine von den beiden Bands gibt's noch, nämlich die Black Eyed Balls, falls einer von euch zuhört, vermutlich nicht. Ihr habt meine Jugend geprägt, Mann.
Wo wir tatsächlich gerade von prickelnden Live-Erfahrungen sprechen, liebe Menschen da draußen, liebe Hörer, Hörerinnen und diverse.
Hörers.
Es gibt Neuigkeiten. Wenn ihr mal Bock habt, uns die Kackis live in echt in Farbe zum Anfassen zu erleben. Es gibt, das kündigen wir heute zuerst an, ein fettes Update unserer Live-Tour.
Oh ja.
Wir werden Ende diesen Jahres in vielen deutschen Städten auftreten und ihr habt die Chance, zu uns zu kommen. Es sieht ja momentan so gut aus, dass die Impfungen gut laufen. Wir sind guter Dinge und kündigen deswegen das fette Update der Nerdification Tour an. Wir werden euch besuchen ab September, Oktober, November, Dezember in Schwerin, Lüneburg, Leipzig, Erfurt, München, Erlangen, Stuttgart, Darmstadt, Hannover, Berlin, Kiel, Osnabrück, Dortmund, Ludwigshafen am Rhein, Düsseldorf, Bremen, Hamburg und im nächsten Jahr dann sogar in Oberhausen und in Dresden beim Festival Humorzone.
Wer jetzt nicht mitzählen konnte, das sind 19 fucking Termine.
Wir haben richtig Bock.
Ja, Mann, ey. Wir haben schon geguckt, wir sind tatsächlich dann ab September durchgängig. Also ich glaube, im November bin ich nicht ein Wochenende hier.
Da sind wir nur unterwegs.
Das wird brutal, Leute. Das wird brutal und wenn eure Stadt dabei war, dann kommt mal auf unsere Website kackundsach.de zum Reiter Live-Shows. Da bekommt ihr dann Tickets für eine unserer Bühnenshows, wo wir euch ein Best-of unserer ersten Themen präsentieren und noch viele geile Neuerungen für euch haben, also geile neue Ideen für diese Themen. Und kurzer Hinweis, diese gesamte Tour läuft noch unter dem Motto Nerdification, unserer ersten Tour. Also es gehört offiziell noch zu unserer ersten Live-Tour, die wir ja Anfang 2020 leider koronal abbrechen mussten. Und wenn eure Stadt hier schon auf, also wenn ihr uns schon zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin gesehen habt letztes Jahr, kommt trotzdem auch dieses Jahr wieder. Wir haben neuen Scheiß für euch.
Ja. Ja. Also alle, die Nerdification noch nicht kennen, wir freuen uns drauf.
Das ist jetzt der zweite Teil von Nerdification.
Wir freuen uns drauf, euch das mal zu zeigen. Die es vielleicht schon kennen, ey, wenn ihr Bock habt, Wir erzählen den Bums auch gerne nochmal, aber für die Stationen, in denen wir letztes Jahr nun mal schon mal spielen durften, haben wir noch ein bisschen was extra vorbereitet. Ich glaube, die anderen, die kriegen das dann auch mit. Wir machen eh so ein Misch aus allem dann wieder, weil uns ist es dann zu doof, halt ewig lange immer das Gleiche zu spielen.
Wir variieren da auch immer ein bisschen bei unseren
also
Shows.
Also wirklich, nehmt euch, fasst euch ans Herz und kommt mal wieder zu einem Live-Ding, weil ich kann euch nur sagen, wie es bei uns ist. Ey, wir werden, sobald wieder alles aufmacht, werden wir auch den letzten Scheiß irgendwie mal zu dritt irgendwie mitnehmen. Da ist nicht nur Festivals und das, worauf wir dann Bock haben. Nee, wir gehen auch noch mal in so Wikinger-Feste und irgendwelche Dorffeste und so ein Scheiß. Wir nehmen dann einfach mal alles mit. Deswegen gebt euch Kultur.
Also wir drücken wirklich die Daumen, dass wir dann ab Herbst richtig Gas geben können, alle miteinander. Und deswegen auch noch mal bitte lasst euch alle impfen.
Ja. Und kommt, wir freuen uns tierisch auf euch. Wir haben Bock und wir denken ihr auch mal.
Genau, kackundsach.de, da kommt ihr an den geilen Scheiß. Und wo wir gerade über uns selber sprechen, kurzer Teaser, in unserem Premium-Kanal, wo alle, die uns beim Crowdfunding-Dienst Steady mit mindestens 3 € im Monat unterstützen, einen Zusatzkanal von uns bekommen, haben wir gerade eine neue Folge released, unseres Formats Stuhlprobe. Unsere eigene kleine Quizshow, diesmal mit dem Thema Drogen und Schule. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was wie man den Meth-Mouth, also die kaputten Zähne bei Crystal Meth, verhindern kann.
Wo der beste, der größte Unterstützer an asiatischen Schulen ist.
Welche Drogenfirma. Ja. Und wir veröffentlichen in den nächsten Tagen, passend zu The First Night, mein persönlicher Tipp, Filmtipp zum Thema King Arthur, eine neue Folge unseres Biografieformats Bioshit über the one and only Sean Connery. Ja.
Sir
Sean Connery.
Ja. Richard Gere lebt noch. Es sei ihm gedankt.
Ja. Ja, war Sean Connery wirklich so ein übler Sexist, wie man sagt? Wir klären auf in Bioshit. Wenn ihr an diesen Premium-Kanal kommen wollt, schaut mal vorbei auf unserer Website kackundsach.de. Sowieso euer Camelot für alle Themen. Kackundsach.de ist euer Camelot für alle Themen, die euch interessieren rund um
genau,
uns.
Abonniert uns und machen wir den Lancelot.
Werden verrückt und ziehen in den Wald?
Ja. Ich weiß nicht, was deine Exit-Strategie ist, wenn das hier nicht läuft.
Avalon.
Avalon! Avalon.
Nennst du so deine Kneipe dann?
Geiler Name für so eine richtig abgefuckte Pennerkneipe.
Das Avalon. Ist hier bist du unsterblich.
Ich komm ins Avalon.
Schatz, ich kann noch nicht nach Hause kommen, ey. Ich bin im Stress im Avalon.
Schatz. Arthur, ich hätte gern 2 Excalibur.
Schatz, hast du heute Zeit, um dich um den Zaun zu kümmern?
So ein Schwert voll Bier, ja.
Ja, noch viel geiler. Du kriegst so ein ganzes Schwert voll mit brennenden Kurzen. Schnaps und das ist Caliburn.
Gut, Freunde.
Genau. Und Merlin machen ist dann da einen polnischen, weißt du?
Merlin machen, ne. Nee. Ich geh mal Camelot mörteln. Ich geh mal kurz ins Klo Camelot mörteln.
Was soll ich sagen? Sie hat mit mir den Lancelot gemacht. Ich hatte keine Wahl.
Also Vergewaltigung?
Sie nennen das einen Tafeln.
Genau. Frohlocket, werter Herr. Willkommen in Avalon. Was darf ich für Sie kredenzen? Ich hätte gerne Tischreservierung. Sehr wohl.
Gut, Freunde der Schwafelrunde. Damit kommen wir zu den von einer Taube hierher gebrachten, nach Avalon gebrachten Hörermails. Gebt uns euer Hörerfeedback über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Unsere Pumuckl-Folge vor kurzem hat viele Menschen noch beschäftigt. Chris schreibt: Hallo meine lieben Kackis. Schade, dass ich von dem Thema eurer letzten Folge Pumuckl erst so spät erfahren habe. Ich kannte Herrn Hans Klarin persönlich, also der Sprecher von Pumuckl, und saß einige Male mit ihm am Tisch und in seinem schönen Garten in Aschau am Chiemgau. Ich selbst komme aus Bernau am Chiemsee und meine damalige Freundin war seine Nachbarin. So entstand ein freundlicher Kontakt und ich habe einige seiner Geschichten erzählt bekommen aus der Zeit vom Pumuckl. Wenn man ihn ganz lieb gefragt hat oder Kinder anwesend waren, hat er auch mal die Stimme rausgeholt.
Oh.
Liebe Grüße aus dem Chiemgau vom schönen Chiemsee, Chris.
Geil.
Oh, hätten wir das mal gewusst.
Cool. Der ist...
Ja, woher ja, auch? Woher,
ich wollte gerade sagen, so du bist eine Nulpe.
Ich ja, tut mir leid. Aber das ist ah.
Ja, schön.
Das ist so schön. Ich stelle mir das so schön vor. Ich weiß, ich war noch nie im Chiemsee, aber ich habe eine Doku mitgeschnitten über den Chiemsee und fuck, ist das schön da. Und ich stelle mir das so lächerlich schön vor, im Garten am Chiemsee Mann. Mit Pumuckl zu sitzen, also im Sprecher mit Pumuckl zu sitzen. Das ist so ein bisschen so, so als würdest du in Hogwarts zu Abend essen.
In Hotpots?
In Hogwarts.
Ach so, Hogwarts.
Ja, an Hotspots.
An Hotspots, genau. Von der Telekom.
Ja. Nilu Marke. Schreibt uns, hallo liebe Kakis, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr komische Nachricht, aber in einer der letzten Folgen haben Richard oder Tobi irgendeine Redewendung fürs Kackermachen benutzt. Ich musste so lachen, aber ich habe vergessen, welche Redewendung benutzt wurde. Und ihr müsst mir jetzt
helfen.
Du kannst
doch zurückspulen.
Anyways, ich liebe euch seit der ersten Stunde, macht weiter so, Hashtag Team Tobi.
Das ist so ein bisschen, ein Kumpel von mir, der stand mal neben meinem Bruder und meinte so, ey, Timo, ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft. Ja, ich habe zu Hause vergessen.
Geil.
Ungefähr so ist diese Story. Ihr habt irgendein Wort benutzt, aber ich weiß nicht mehr welches. Lieben Gruß. Sorry, das wissen wir auch nicht. Vor allem in einer der letzten Folgen, keine Ahnung. Okay, wir battlen uns jetzt, Synonyme für Scheißen gehen.
Ach nee, ey.
Naja, wie gerade schon gesagt, einen abmörteln. Einen abseiern.
Wattenbrot.
Stange Lehm aus dem Rücken drücken. Genau, ja.
Sich
Brot aus dem Arsch ziehen.
Brot aus dem Arsch ziehen. Bob in eine Bahn setzen.
Bob in eine Bahn
setzen. Ja.
Ja, die Spinne machen. Keine Ahnung.
Einen abledern.
Die Keramikkerchern.
Drömmeln. Sehr gut.
Was
sehr
sagt
gut
unser Kumpel Heppen immer? Ich geh mal malen.
Malen?
Lehmen. Oh ja, Lehmen ist auch gut.
Lehmen.
Roten,
ich bin geboren, um zu leben.
Mit all den Wundern dieser Zeit.
Oh Gott, ja. Bei welcher Folge haben wir das gesagt?
Er meinte bei einer der letzten, aber wir kriegen es nicht mehr. Sorry, lieber Nilo, wir kriegen es nicht mehr zusammen. Ja. Ja, dann habe ich noch eine Zuschrift.
Ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft, habe ich aber vergessen. Wir haben ein Spiel gespielt mit einem Freund. Das war voll schwer. Ja,
das ist wie, ich habe letztens einen geilen Witz gehört, ich habe mich kaputt gehabt. Wie ging der? Keine Ahnung. Toll, danke. Danke für diese Geschichte.
Ja, fett. Ja.
Also wir haben in der letzten Folge über den Pumuckl, haben wir ja über das Thema ADHS gesprochen.
Ja.
Und, ach, liebe Leute, also wir haben in dieser Folge 1000-mal betont, dass das nur ein kurzer, laienhafter, zusammengedampfter Abriss dieses Themas ist.
Und dass wir die Geschichte im Großen und Ganzen nochmal bei einem anderen Thema behandeln wollen.
Und es haben trotzdem sich viele Menschen so bei uns auf Twitter und im Kontaktformular und so ein bisschen aufgeregt. Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, bei manchen habe ich das Gefühl, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn wir ein Thema, das sie selbst begrifft, nicht in jedem Detail beleuchten. So, liebe Leute, das war nur ein kurzer Abriss und den Scheinwerfer einmal auf das Thema kurz draufhalten und weg.
Und das haben wir auch angekündigt.
Also ich
habe das im Vorfeld gesagt. Ja,
also bei manchen Leuten, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass die sich persönlich beleidigt fühlen, wenn ihr Thema in Anführungszeichen jetzt nicht 2 Stunden besprochen wird und dass da auch die ein oder andere Ungenauigkeit ist, weil wir nur Laien sind, wie wir das immer betonen, ist ja klar. Aber René, da wollte ich nur kurz sagen, chillt euch mal, Leute. Mhm. Aber René hat eine sehr gute, konstruktive Kritik geschrieben. Er schreibt, als jahrelanger Hörer habe ich mich gerade eurer neuesten Folge zum Pumuckl angehört und möchte euch dafür danken, aber auch mal eingrätschen und aufklären. Tobi sagt, dass man ADS nicht mehr sagt. Mhm. Das stimmt so nicht ganz. ADHS und ADS sind 2 unterschiedliche Diagnosen, die aus dem gleichen anatomischen Ursprung, Störung der Reizweiterleitung im Gehirn entstehen, sich aber gegenseitig auswirken. So. René schreibt, der große Unterschied zwischen ADS und ADHS ist die Hyperaktivität, also dieses H. Einmal haben wir das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und das Hyperaktivitätssyndrom. Das hier das Krankheitsbild verändert. Ich kann das mit Sicherheit sagen, da meine Verlobte ärztlich gesichert seit Kindheitstagen ADS hat und ihr 9-jähriger Sohn ärztlich und psychologisch gesichert ADHS hat. Ein kleines Beispiel, um den Unterschied der beiden aufzuzeigen. ADS Meine Verlobte lässt überall im Haus ihre Gläser stehen, weil sie vergisst, wo ihr Glas steht. ADHS, also mit diesem Hyperaktivitätshaar, ADHS, das Kind lässt überall seine Sachen liegen, weil es einen Fussel gefunden hat, den er der Nachbarin zeigen möchte, auf dessen Weg er eine Katze gestreichelt hat, was er uns sofort erzählen möchte, wobei er vergessen hat, was er eigentlich mochte.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Zitat des Kinderarztes, schreibt René, Props an ihren Verlobten, dass er es mit ihnen beiden zu Hause aushält. Das ist sicher nicht einfach.
Sehr schön.
Er schreibt, ich stehe euch gerne Rede und Antwort, falls ihr Fragen dazu habt. Ich liebe euch drei, Hashtag Tobi, euer Reno aus Hamburg Bild steht.
Oh,
aus der Hut.
Muss ich übrigens dazu sagen, ich hab die Nachricht auch gelesen und das stimmt, ich habe in der Folge gesagt, dass das mit dem ADS nicht mehr verwendet wird oder zumindest kaum noch verwendet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Quelle war da Wikipedia. Da steht das drin. Und das eben. Ja, Moment, das deklariert es nicht zwingend als falsch,
ja,
sondern das wird damit begründet, das habe ich dann nochmal nachrecherchiert, dass aus diesen Kriterien, die wir in dieser Folge ja angesprochen haben, dass du auf der einen Seite die Unaufmerksamkeit diagnostizierst und auf der anderen Seite die Hyperaktivität diagnostizierst. Mhm. Und wenn eines von beiden zutrifft, dann hast du oder bist du Kandidat für diese Störung. Mhm. Und man benutzt das ADHS mehr als das ADS deswegen, weil das eine das andere ausschließen kann, weil beide Faktoren damit mit einbezogen werden. Was bedeutet, dass man in der Literatur einfach ADHS schreibt und dann eben diesen Zusatz, ob einer von diesen beiden Kriterien, also sprich Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität oder beide, mit eingebracht werden. Und das würde ADS, also die Bezeichnung ADS, überflüssig machen, weil ADS Teil von ADHS ist. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Diagnose ADS nicht mehr existiert. Also das schon, okay. Weil also ADS ist, wie er ja auch schreibt, im Prinzip nur die Bezeichnung für ADHS ohne H. Früher waren das zwei Diagnosen, heute ist es eine.
Ja.
Es gibt aber eben noch viele Leute, logischerweise, weil das auch nicht falsch ist, die dann ADS diagnostizieren und nicht ADHS ohne Hyperaktivität.
Ja, okay.
Wisst ihr, was ich meine? Das ist
kompliziert.
Also, okay. Ja, das hätte man klarer ausdrücken können. Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, Leute, das macht man nicht mehr.
Also wenn ihr Fehler findet bei uns in der Show, dann sagt uns das bitte immer. Ja. Was ich nicht mag, ist, wenn man uns bei Twitter angeht, als hätten wir irgendwie was mega politisch Inkorrektes gesagt oder das N-Wort benutzt, nur weil eine Sache nicht ganz genau ausgedrückt war. So, das mag ich nicht, liebe Hörer. Das möchte ich immer kurz sagen. Immer schön erwachsen und sachlich bleiben. Alles klar? Ja.
Also auch bei Ungenauigkeiten, auch bei kleinen Ungenauigkeiten gerne darauf hinweisen, aber sachlich.
Nein, es gab jetzt keinen Beef, aber es gab zwei, drei etwas unerwachsene Tweets an uns, mit denen wir dann auch nichts anfangen konnten.
Ja. So, liebe Leute, damit kommen wir jetzt zu den...
Jetzt gab's Ärger und jetzt Musik.
Podcast-Rezensionen.
Gebt uns eure Podcast-Rezensionen. Schickt sie uns per Brieftaube nach Spamalot oder über die bekannten Podcast-Apps.
Wir lesen hier immer eine vor aus Apple Podcasts und aus Podcast Addict.
Eine Taube oder
das
eine
war auch schon immer so. Das war auch schon immer so, dass wir eine Rezension aus beiden Apps vorlesen, seit Camelot besteht. Da gibt's nichts zu lachen.
Eine Geschichte voller Ungenauigkeiten. Ja. Nee, weil es fiel mir gerade ein, weil in dieser Umfrage, wir haben eine Hörerumfrage gemacht, die wir auch ausgewertet haben, und da war einer der Punkte, die Leute sich wünschen, bitte lest wieder alle vor.
Oh nee, oh Gott.
Es geht leider rein technisch nicht.
Das schaffen wir, deswegen haben wir irgendwann mal die Shitmenge eingeführt, Leute, weil wir sind jetzt wirklich, ich weiß auch, als das anfing, haben wir gesagt, ja, wir lesen das doch alles so lange, wie wir können. Ey, jetzt nach 5 Jahren sind wir wirklich langsam an dem Punkt, wir können bald nicht mehr alles vorlesen.
Nee.
Wir können ja kaum noch alles lesen, wir haben schon jemanden, der Mails sortiert für uns.
Also bei Apple Podcasts gibt uns Harry Kotter, oh, fantastisch, die 5-Sterne-Bewegung. Hallo ihr Bewertung, hallo ihr Schissgeburten.
5-Sterne-Bewegung.
Schissgeburten, den hatten wir noch nicht, den finde ich gut.
Harry Kotter schreibt, der beste Kaki ist meiner Meinung nach Richard.
Yay.
Wegen seinen tollen, dummen Sprüchen.
Yay.
Der sympathischste Kaki ist Fred. Tobi ist aber auch super. Euer Harry Kotter, Hashtag Team Richard.
Oh, danke.
Tobi, eine weitere Figur in diesem Podcast.
Tobi ist auch dabei.
Ja, genau.
Richard, das laute Dröhnen in diesem Podcast.
Bei Podcast Addict, bei Podcast Addict, die Android-App, über die uns viele hören, schreibt Banta Food.
Wie? Banta
Food? Banta Food. Geil. Food.
Wie der Banta aus Star Wars?
Ja, und das Essen. Banta Food.
Geil.
Ihr seid mit Abstand mein Lieblingspodcast in dieser und allen anderen Welten. Viel kann ich jetzt nicht zu euch schreiben, denn das muss man einfach gehört haben, aber ich wollte euch noch mitgeben, dass der Pumuckl praktisch ein Totem of Undying ist. Anmerkung der Redaktion, das Totem of Undying ist ein Item bei Minecraft, das man benutzen kann, um seinen Tod abzuwehren.
Ah. Naja, wenn du den Pumuckl hast, bist du ja unsterblich, bist ja zum Leben verdammt.
Wenn du einen Kobold hast.
Genau.
Beim Pumuckl wissen wir nicht, ob das so ist.
Was ist denn der Pumuckl?
Nein, das meine ich nicht. Also der Pumuckl ist ja ein Kobold, ja. Wir wissen aber nicht, ob der Pumuckl die Fähigkeiten dieser Auslegung des Kobold-Mythos hat, weil wir nicht sehen, ob Meister Eda mal versucht zu sterben.
Nein.
Sehen wir ja nicht.
So, ihr Schlampen und Schlamper da draußen, kommt zu unseren Live-Shows. Ab Herbst geht's hier richtig ab, liebe Leute. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert auch bitte unseren Premium-Kanal auf Steady. Für beides, also die Live-Tour als auch den Premium-Kanal, schaut mal auf kackundsach.de vorbei. Hören könnt ihr uns natürlich bei Spotify und in all den anderen Apps, die man sich da draußen so rauslassen kann. Folgt uns in den sozialen Medien. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ritter und Ritterinnen.
Ich find's viel zu schön.
Werte Lords und Ladies!
Auf Camelot!
Entschuldigung. Wollte ich gerade mal sagen, ich hatte gerade so einen richtigen Hirnfurz.
Brainfart.
Camelot. Tobi, Richard und Fred sagen
tschüss.
Und geht mit Gott, aber geht.